Medien im Kopf, der Podcast. Dein Dreh- und Angelpunkt für Social Media, Influencer-Marketing und Unternehmertum in OWL. Wir quatschen über die heißesten Trends, teilen spannende Erfolgsgeschichten und Herausforderungen und bringen dir inspirierende Persönlichkeit näher. Mit Marie-Christine Pauls von Medien im Kopf.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich mal nicht alleine, sondern ich habe gleich zwei Leute hier sitzen. Erstmal hallo und schön, dass ihr da seid. Emi und Nico.
Hallo. Freut uns, hier sein zu können.
Yes.
Sehr schön, ich freue mich auch. Bevor wir jetzt direkt mit unserer Podcast-Folge starten, ist es immer so, dass wir unseren Gästen so eine kleine Challenge stellen. Und das heißt, wir stellen immer ganz gerne This or That-Fragen. Kennt ihr bestimmt das Prinzip? Sehr gut. Also, das Ding ist, ihr müsst die Fragen gleichzeitig beantworten, um zu gucken, wer von euch, ob ihr gleich tickt oder ob ihr unterschiedlich seid. Deswegen, wir fangen an. Früh aufstehen oder spät?
Spät. Auf drei oder?
Achso, ja, gut,
hab ich schon gesagt. Aber ich glaube, ja, safe spät, ja.
Wir sind beides keine Morgenmenschen, also.
Okay.
Ja, ja.
Dann Strandurlaub oder Städtetrip?
Strand. Strand.
Mhm.
Ja.
Pasta oder Pizza?
Pizza.
Pasta.
Okay. Okay, das ist jetzt auch interessant. Nur noch Tag oder nur noch Nacht?
Oh, safe, nur noch Nacht.
Nacht, ja, 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 hätte ich jetzt auch auf jeden Fall gesagt.
Okay.
Ja.
Meta oder LinkedIn?
Meta.
Meta.
Okay, ja, das war's. Sehr cool.
Perfect. Wir sind ein Match.
Ihr seid ein Match.
Hättest du bei mir rechts geswiped?
Ja, ja, safe.
Damit die Zuhörer euch natürlich auch nochmal so ein bisschen besser kennenlernen, würde ich mal sagen, stellt ihr euch mal ein bisschen vor, damit ihr euren Hintergrund kennt. Ich meine, die werden es natürlich auch schon ein bisschen am Titel gelesen haben und auch, was so bei uns in der Beschreibung stehen wird. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, stellt euch doch gerne mal vor.
Ja. Ja, mein Name ist Emir, ich bin 28 und habe rechts neben mir mit Nico zusammen die Lika Consulting GmbH gegründet vor knapp einem Jahr. Ja, zu meinem Hintergrund, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, habe das im Bachelor Master gemacht, habe dann zwischendurch Praktika gemacht auch in dem Bereich und hatte dann irgendwann die Idee mit Nico, aber ich glaube, zu der Story kommen wir einfach gleich, zu der Kennenlern-Story. Mhm. Ja.
Wie alt bist du?
28.
Okay.
Ja, ich bin Nico, ich bin 26 Jahre jung und habe auch im Bereich Wirtschaft studiert, lange im Bereich E-Commerce gearbeitet, also Performance-Marketing, da halt viel gemacht. Anfangs auch viel mit Videografie, Fotografie, so eigentlich voll aus dem kreativen Bereich. Mhm. Aber ich wollte schon immer irgendwie so ein bisschen was machen, wo ich so kreative Arbeit mit so empirischen Sachen verbinden kann. Und ja, irgendwann war dann so das Thema Meta und Performance-Marketing halt extrem interessant. Und dann habe ich in dem Bereich halt ja, über Umwege auch einen Mentor gefunden und so in das Thema eigentlich ganz gut reingefunden. Und irgendwann kamen wir beide dann auf die glorreiche Idee, uns in, ja, mit einer Agentur selbstständig zu machen. Aber ich denke, dazu kommen wir später wahrscheinlich auch noch.
Genau.
Aber ja, das sind so ein paar Eckdaten zu mir.
Ihr habt schon so ein bisschen Hints gegeben. Und zwar geht es um eure Gründerstory. Und ich finde, das ist ganz interessant, weil das war auch einer der Gründe, warum ich euch zu unserem Podcast eingeladen habe, weil ihr beide Co-Founder seid. Also ihr habt ja Lika Consulting GmbH nicht alleine gegründet oder einer hat es gegründet und der andere ist irgendwann dazugekommen, sondern ihr habt von Anfang an eigentlich beide an einem Strang gezogen. Mhm. Und ich finde, das ist sehr interessant, weil man muss sagen, wenn man so in dieser Gründerbubble ist und sich generell viel mit diesen Themen Gründung und Co-Founder und Startup allem drum und dran beschäftigt, dann weiß man, wie schwierig das ist, einen richtigen Co-Founder zu finden, also wo es ein wirklich perfect Match ist. Und bei euch ist es ja so. Und ja, jetzt mal vielleicht auch für unsere Zuhörer, wie kam es dazu? Mhm. Und ja, erzählt mal so ein bisschen so diese Journey dahinter. Also ich glaube, das würde nämlich viel interessieren, weil mich interessiert es natürlich auch.
Mhm.
Aber ja, erzählt mal ein bisschen darüber.
Ja, willst du oder so?
Fang gerne an.
Liebesgeschichte.
Ja, ja. Unsere Ehe. ist es ja wirklich.
Ja.
Kommen wir auch gleich nochmal zu.
Wie hat das angefangen? Also flüchtig kannten wir uns schon, aber halt wirklich sehr, sehr flüchtig. Und letztes Jahr waren wir beide auf einem gemeinsamen Geburtstag, letztes Jahr im Januar, wo wir uns dann mehr oder weniger eigentlich seit langem, glaube ich, mal wieder irgendwann gesehen haben. Und wir haben uns wirklich den ganzen Abend gefühlt darüber unterhalten, halt, was wir gerade machen, rein beruflich. Und dann kam es halt schnell raus, dass wir beide so ziemlich ähnliche Visionen haben, ziemlich ähnliche Ziele im Leben. Und wir haben auch noch denselben Hintergrund beziehungsweise dasselbe Interessensgebiet, nämlich Marketing. Mhm. Und ich kann mich echt daran erinnern, ich glaube, da waren auch noch ein paar andere Leute am Tisch, die mit uns saßen, aber gefühlt haben wir nur zusammen miteinander gesprochen. Ja, und das, ich glaube, das war so der Funke, der dann da so rübergesprungen ist. Und willst du weitererzählen?
Ja, also keine Ahnung, wie du schon gesagt hast, wir haben uns eigentlich den ganzen Abend nur darüber unterhalten, was so der andere gerade macht. Und wir waren beide zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch Vollzeit angestellt.
Genau, stimmt.
Und hatten halt nebenbei so Projekte, die wir so betreut haben, keine Ahnung. Also man hatte echt schon vorher voll viele Sachen ausprobiert. Mhm. Also ich habe auch viel im E-Com so ein bisschen ausprobiert, so Amazon, FBA, so Classics, wie man irgendwie so ein bisschen reinkommt. Davor aber auch noch ganz andere Sachen. Aber darüber hat man sich halt so ein bisschen ausgetauscht. Und wir hatten beide aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch Projekte nebenbei. Also ich habe Kunden im E-Commerce auch bei Meta Ads halt betreut, neben meinem Vollzeitjob halt, was ich halt dort auch ja, komplett beruflich gemacht habe, habe ich dann halt quasi auch nebenbei halt gemacht. Und ja, dann haben wir halt einfach voll gemerkt, okay, ey, das matcht irgendwie, wir haben ähnliche Ziele, Werte und bewegen uns so in derselben Bubble irgendwie. Mhm. Und nach dem Abend war es dann irgendwie so, Emir wollte von mir eigentlich eine Website haben.
Mhm. Stimmt, das habe ich schon ganz vergessen.
Ja, für seine damalige Agentur, wie hieß die nochmal? Wie wolltest du die nennen?
Water 7 Marketing. Jetzt gerade fällt mir ein, man hätte voll sich lustig drüber machen können mit Watermelon Marketing, aber okay.
Ist ja, nee, aber an sich ja auch so kein schlechter Name, aber ja, zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte halt viel zu tun, also wie gesagt, Vollzeit beschäftigt und dann nebenbei hatte ich, glaube ich, noch 5 weitere Kunden, die ich betreut habe und ich war halt komplett allein, also ich hatte keine Mitarbeiter oder so und das wurde dann halt echt irgendwann zu viel und dann habe ich ihnen irgendwann gesagt, ey, sorry, ich muss dir absagen, ich kann dir die Website nicht machen.
So. Ja, und dann, ich erinnere mich.
Ich glaube, dann hast du irgendwann zu mir gesagt, ey, so, weil ich auch nicht wusste, in welche Richtung ich gehen soll, so E-Commerce ist halt sehr anstrengend als in der Dienstleistung, also da musst du schon echt, gehört ein bisschen mehr dazu, weil es halt einfach umfangreicher ist, als jetzt zum Beispiel das Thema Recruiting. Und dann ja, sind wir einfach so darauf gekommen, ey, so was hast du jetzt vor? Weil du wolltest ja auf jeden Fall ins Recruiting gehen. Mhm. Und ich fand das halt auch voll interessant. Und dann irgendwann hast du mich, glaube ich, gefragt, ey, lass doch einfach mal gucken, ob wir das so zusammen machen.
Ja, yeah.
Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wann so dieser Zeitpunkt war. Aber es war irgendwie...
Das muss so März, April gewesen sein, weil wir waren einmal essen dann.
Ja, genau.
Dann haben wir auf jeden Fall den ganzen Abend auch wieder halt darüber gequatscht. Und ich glaube, wir haben dann aber nochmal uns getroffen. Das war nicht das dann bei diesem Essen, da haben wir uns noch nicht entschieden, glaube ich.
Ja, ja. Ja, ja und dann haben wir es einfach mal getestet, wie so... Genau, wir hatten ja erst ein Büro in Bad Oeynhausen. Ja. Genau, das war
Büro.
Also kann man so Büro nennen, das war halt so ein, eigentlich so ein Ladenlokal. Also es hat, also wenn ich mich so dran erinnere, wie wir da zum Beispiel Kaltakquise betrieben haben und es so extrem witzig gehallt hat, es hat sich so angehört, als wenn wir auf Toilette sitzen würden. Also manche haben das auch wirklich gefragt. So,
wie, also die haben gefragt, ob wir auf Toilette
gehen. Ja, wirklich, wirklich. Also es war maximal unangenehm, vor allen Dingen, weil wir halt auch voll unerfahren im Bereich der Kaltakquise waren. Wir haben da ja erst so angefangen, um uns da so langsam ranzutasten. Aber ja, hat auch funktioniert. Also einfach machen so. Und das war dann eigentlich so, hat dann relativ schnell gematcht, weil man fängt ja auch an, weil ich glaube, das Interessante ist halt einfach, dass man sich nicht aus der Freundschaft heraus dazu entschieden hat zu gründen, sondern sich auf diesen, ich nenne es jetzt einfach mal so Business-Level kennengelernt hat. Mhm. Weil wir kannten uns zwar, aber wir hatten ja nie privat miteinander zu tun.
Null.
Und ich finde, das ist eine andere Ebene, weil es hat sich aus der Geschäftsbeziehung eine Freundschaft entwickelt und nicht andersrum. Mhm. Weil ich glaube, andersrum ist es immer sehr schwierig, weil man hat halt eine freundschaftliche Ebene, die man halt so teilt, aber auf geschäftlicher Ebene könnte es vielleicht gar nicht passen. Mhm. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, weißt du? Weil wir kennen uns halt nur dadurch und keine Ahnung, wir sind da halt auch voll transparent so. Also ich würde halt, keine Ahnung, wenn mich irgendwas abfuckt oder so, dann sage ich ihm das direkt oder andersrum genauso. Und dann, wie schon anfangs erwähnt, ist es halt wie so eine Ehe, die man führt, weil es gehören halt so alle Sachen mit dazu. Man muss sich halt gegenseitig vertrauen, es muss halt irgendwie passen, man muss transparent sein, man muss direkt sein, der andere darf aber das nicht zu persönlich nehmen, wenn vielleicht irgendwas nicht passt. Aber es matcht.
Aber wie war das mit eurem Umfeld? Vor allem, weil ihr euch ja davor noch nicht so kanntet. Kam das gut an? Kam das schlecht an? Also, keine Ahnung, wie war so die Reflexion so aus eurem Umkreis? Also, ich kann ja aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Bei mir war das ja so, als ich zum Beispiel meiner Mutter gesagt habe, ja, ich möchte mich jetzt selbstständig, oder ich habe nicht gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Ich habe mich schon zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht. Und dann war das so, dass meine Mutter war so, ja, bist du dir sicher? Und ne, so, das ist halt die typischen Bedenken, die Alteltern haben. Aber ich war ja sowieso alleine.
Ich erinnere mich, dass überhaupt, als das Thema Selbstständigkeit kam, weil wir hatten ja mehr oder weniger, wie Nico eben gerade erzählt hat, wir hatten ja schon selbst so kleinere Projekte, die wir betreut haben. Und dass wir dann zusammengefunden haben und daraus was Größeres entstanden ist, das war eine ganz andere Dimension. Dieses kleine Ding, das war noch vollkommen okay, da hat niemand irgendwie so wirklich darauf eine besondere Reaktion gegeben. Aber als ich dann damals gesagt habe, ey, ich mache mich jetzt selbstständig, komplett, war das schon so, boah, willst du das ehrlich machen? So, was ist, wenn das halt schief geht und so weiter und so fort? Das kam schon jetzt nicht von meiner Familie, die haben mich von Anfang an supportet, aber so aus dem Bekanntenkreis. Ich würde nicht mal sagen Freunde, weil viele davon haben mich auch sofort unterstützt, auch wenn sie gesagt haben, ey, bist du dir sicher? Weil hier Bedenken da und so weiter und so fort. Aber als ich dann gesagt habe, dass ich mich mit Nico irgendwann zusammentue, dann kam vor allem aus dem gemeinsamen Bekanntenkreis so eine Art Verwunderung, weil es dann hieß halt, hey, kennt euch doch gar nicht. So, das war es hauptsächlich. Und dann ich habe dann gesagt so, ja, aber so Nico ist cool, wir teilen dieselben Sachen halt, dieselben Interessen, Werte und so weiter und so fort. Wir machen es jetzt einfach. Und ich glaube, hätte man angefangen zu überlegen, so wirklich, okay, guck mal, ich gehe jetzt folgendes Risiko ein, dazu kann das kommen, dann kann das passieren. Ich glaube, das hätte dich immer weiter zurückgebracht und dann hättest du dich vielleicht sogar dagegen entschieden, weil du Ängste geschürt hättest. Also heute denke ich mir so, zum Glück haben wir angefangen. Ja.
Ja, voll. Also ich kann auch nur ergänzend sagen, also oder mich dem anschließen. Also wie gesagt, wir hatten anfangs schon beide Projekte nebenbei am Laufen. Es war, also für mich stand irgendwie schon mit 18, 19 klar, ich will auf jeden Fall was Eigenes machen. So, weil bei mir in der Family sind halt viele selbstständig, so, das ist eigentlich relativ angenommen, das Thema, sagen wir es mal so. Deshalb war es für mich jetzt nie irgendwie so eine Hürde oder irgendwie jemand aus dem Bekanntenkreis oder Familienkreis hat gesagt, ey, mach das nicht, ist risikoreich, so. Da hat mich eigentlich jeder aus meiner Familie oder im Bekanntenkreis eigentlich sehr bei unterstützt, auf jeden Fall. Das ist echt cool. Und ja, wie gesagt, so, also es kam jetzt nie irgendwie negatives Feedback, dass ich mich mit Emil zusammengetan habe oder so. Es war halt einfach immer nur so, okay, ey, so nach dem Motto, macht auf jeden Fall klar, dass ihr so an einem Strang zieht. Keine Ahnung, macht was schriftlich oder so, weil man kennt sich halt, wie gesagt, vorher halt nicht so. Aber
habt ihr was schriftlich ausgehandelt?
Ja, schon. Also klar, wir haben einen normalen Gesellschaftervertrag.
Ja. Aber ich meine jetzt so davor.
Nee, davor nicht. Nee. Davor nicht. Das war eigentlich, weil davor hatten wir beide noch immer unsere Einzelunternehmen. Und davor hatte auch jeder dann, weil wir haben zwar schon zusammen gearbeitet und wir haben auch zusammen quasi dann die Agentur aufgebaut, aber wir hatten beide sozusagen unsere Kunden und haben beide alles gemacht, was eigentlich dumm ist, also mittlerweile ist es ja auch anders, aber weil ja so im Business Case ist eins und eins nicht zwei, sondern es vervielfacht sich ja, so wenn du dich zusammentust im Endeffekt. Ja, und jetzt haben wir die Aufgabenteilung halt ganz klar strukturiert, was am Anfang halt nicht so war. Aber da hat so jeder, zwar, wir haben zwar zusammengearbeitet, aber jeder irgendwie auch in seine eigene Tasche so, ne, weil die GmbH kam ja erst später, so gesehen.
Aber ich denke mir, also wenn ich so rückblicke, dann denke ich mir so, vielleicht war das auch gar nicht schlecht, weil hat jeder auch so gesehen, okay, der andere ist wirklich motiviert, was zu reißen und der hat wirklich Interesse daran, halt erfolgreich zu sein.
Das war unsere Kennenlernphase.
Genau, das war unsere Kennenlernphase.
Wenn man es so ausdrückt.
Und dann hat man auch so gesehen, okay, wofür ist der andere bereit? Weil in diesem Ladenlokal, was wir hatten, wir waren da halt wirklich auch teilweise so bis Mitternacht. Und ich habe sogar das Gefühl gehabt, wir wollten manchmal auch gar nicht nach Hause gehen. weil es einfach Bock gemacht hat.
Ja, voll.
Mhm. Und das war so ansteckend irgendwie.
Mhm. Ja, ja, okay, cool. Ja, glaube ich. Ja, ich finde, das ist manchmal auch so ein bisschen das Thema, weil wenn man halt alleine ist, dann ziehst du es halt alleine durch. Mhm. So, da hast du jetzt nicht jemand, oder du kannst niemanden dazu zwingen, mit dir genauso am Tisch zu bleiben und zu arbeiten, als wenn du halt beide, oder als wenn beide halt an einem Strang ziehen und halt ein gemeinsames Projekt halt hochziehen. Also das heißt, ihr habt schon innerhalb, also jetzt sag ich mal, während der Kennenlernphase und danach so viele Learnings auch gehabt, was so eure Thematik angeht, weil ich glaube, Emi, du hattest das gesagt gehabt, das ist ja so ein Thema, was ja sich so kontinuierlich weiterentwickelt. Das war ja nicht von Anfang an klar, du machst das, ich mach das. Daher würde mich mal interessieren, wie hat sich so eure Journey jetzt so weit, also generell entwickelt, weil ich habe euch ja kennengelernt, das war ja auf unserem Medium-Kopf-Event. Da wart ihr da das erste Mal im Start Me Up in Minden?
Also ich muss sagen, ich war schon mal ganz früher dort, weil ich weiß gar nicht, ich hatte mir trotzdem mal einfach so diese Coworking Spaces allgemein angeguckt. Aber zusammen, ich glaube, das war das erste Mal, als wir da waren, glaube ich.
Ich glaube auch,
ja. Ja, 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 genau. Ich glaube schon, ja.
Echt?
Ja.
Okay. Ja, weil, wie gesagt, ich habe euch da kennengelernt und das war im Juni letzten Jahr, also jetzt eigentlich vor fast genau einem Jahr. Was hat sich alles so getan? Also abgesehen auch von der GmbH-Gründung. Mhm. Ich glaube, die war, wann war die?
Oktober.
Oktober?
Ja.
Ja, also im Juni hatten wir den Gesellschaftervertrag geschlossen und im Oktober ging sie dann halt los.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, erzähl mal so, was hat sich bis dato jetzt so entwickelt?
Boah, viel. Wirklich alles so. Yeah. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir in unseren jeweiligen Geschäftsbereichen, also ich übernehme mehr den Vertrieb, Nico mehr das Fulfillment, sprich die ganze Projektumsetzung, dass wir überhaupt diese Aufteilung vorgenommen haben und eben die Verantwortlichkeiten dem anderen auch komplett anvertrauen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein großes Ding gewesen. Jeder ist dafür verantwortlich, dass sein Bereich läuft. Völlig egal, wie im Prinzip. Hauptsache, du bist in der Lage, eben Erfolge zu erzielen. Dann, wir haben unser Büro gewechselt, ganz offensichtlich. Mhm. Wir sitzen jetzt, wir haben
nicht
ein eigenes Büro.
Genau.
Ja.
Und mittlerweile ist das auch schon wieder ein bisschen zu klein. Was hat sich sonst noch getan? Also
Mitarbeiter.
Genau, Mitarbeiter. Bestimmt. Ja, allgemein, dass du halt verstehst, wie eine Agentur am besten funktionieren kann, was du besser machen kannst als andere, wo du dich selber noch hinentwickelst. Mhm. Wenn ich so überlege, klar, Kaltakquise ist so ein Thema gewesen, was wir ganz am Anfang, wo wir komplett unerfahren waren, aber da sind noch andere Sachen, wo wir immer noch lernen. Und also wirklich jetzt, wenn ich so heute zurück überlege, ein Jahr, was wir damals getan haben, und jetzt tun, das sind teilweise so ganze Universen.
Mhm. Mhm. Könnt ihr manchmal glauben, was sich so in diesem einem Jahr alles so entwickelt hat?
Boah, es ist schon, also wie du schon angesprochen hast, halt voll viel so, keine Ahnung, ich meine, du kennst selber, wie weird das Gefühl ist, deinen ersten Mitarbeiter einzustellen.
Ja.
Gerade weil man halt noch so in Anführungsstrichen jung ist. Ich würde uns jetzt mal alle als jung irgendwie ein bisschen betiteln.
Wir sind jung.
Ja, ja.
Botox muss noch nicht gespritzt werden.
Noch nicht.
Kommt aber nächstes Jahr schon.
Nein, aber also das ist halt schon komisch so, weil das sind halt, oder man lernt halt einfach jeden Tag dazu, gerade so in dieser Anfangsphase, so wie führe ich Mitarbeiter, wie setze ich Prozesse auf. Wir hatten uns gerade noch über das Thema Buchhaltung unterhalten, wie nervig das ist.
Ich hasse Buchhaltung.
Hundertprozentig, absolut.
Boah, wenn ich wirklich eine Sache auf dieser Welt streichen könnte, ich glaube, ich habe nicht mal Hungersnot, das wäre Buchhaltung.
Oha, okay. Das ist crazy. Ja, aber ey, es ist hart, ist hart nervig, auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung, also du bist halt, oder ist gerade auch, oder es ist voll der Struggle halt auch manchmal von dieser Selbstständigkeit ins Unternehmertum halt reinzukommen, weil es ist immer die ganze Zeit dieses, man arbeitet im Unternehmen, aber nicht am Unternehmen. Aber was ich auch noch so ergänzend dazu sagen würde, ist halt so, ich habe mal irgendwo so einen Spruch gelesen, so man unterschätzt, was man in einem Jahr schafft, aber nee, man, Quatsch, man, andersrum, überschätzt. Man überschätzt, was man in einem Jahr schafft und man unterschätzt, was man in 10 Jahren schafft, weil im Tagesgeschäft merkst du das ja gar nicht.
Ja, ja.
Also ich habe manchmal das Gefühl, keine Ahnung, man arbeitet 10, 11, 12 Stunden, so Minimum, und man hat immer noch das Gefühl, man hat nichts geschafft. Mhm. Und dann blickt man mal so einen Monat oder halt ein Jahr zurück Also ich glaube, bei einem Jahr fällt einem das halt echt am meisten auf. Ne?
Ja, definitiv.
Aber so im Moment selbst verliert man voll den Überblick.
Ich fühle das so hardcore, weil ich finde, wo ich auch noch angestellt war, man hatte so wirklich, also man sagt ja sowieso, ja, als Selbstständiger, als Unternehmer kannst du ja sowieso keinen Feierabend machen. Aber ich finde, das kann man nicht vergleichen, weil zum Beispiel in der, wo ich noch angestellt war, in einem Angestelltenverhältnis, da war das so, okay, ich habe meine Aufgaben, die habe ich abgearbeitet. So, und dann hattest du am Abend, wenn du einen guten Tag hattest, es gab natürlich auch mal da schlechte Tage, aber wenn du einen guten Tag hattest, dann wusstest du, okay, ich habe heute richtig gut was geschafft und man war irgendwie innerlich voll zufrieden. Mhm. Und ich muss sagen, auch wenn ich Tage habe, wo ich wirklich weiß, boah, ich hatte irgendwie heute 8 Termine, habe dann nebenbei noch ein Content-Shooting gemacht, habe die Mitarbeiter auch irgendwie, führst du ja permanent, ne? Dann hast du ja auf der einen Seite noch deinen Steuerberater sitzen, meine Steuerberaterin, glaube ich. Ich habe seit letzter Woche 8 offene Mails. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache das heute, aber ich weiß auch nicht, ob ich es heute schaffe. Aber das ist halt das, was ich meine. So, du kommst nach Hause und du denkst nicht daran, was du heute geschafft hast, sondern du denkst eher daran, was ist noch alles offen.
Ja,
und diese Liste, ich habe da mal so ein Selbstexperiment gemacht. Ich habe mal bei mir in der Instagram-Story gepostet, ich will bis zum Abend alle Punkte abgearbeitet haben. Nur das Ding ist, als Arbeitnehmer hast du diese Liste und erst am nächsten Tag kommt irgendwas Neues dazu. Mhm. Weil wenn du natürlich gut, sag ich mal, geführt wirst von einem Arbeitgeber, dann weiß er ganz genau einzuschätzen, wie viel schaffst du nicht und was brauchst du überhaupt und wie viel brauchst du überhaupt, ne?
Mhm.
Und als, wenn du jetzt selber Unternehmer bist, dann nimmt ja keiner Rücksicht. Die Aufgaben und vor allem die neuen Aufgaben, die flattern ja einfach rein, ohne Rücksicht, ob du einen vollen Tag hast oder nicht. So, das heißt, deine Liste wird ja immer länger.
Ja.
Und ich finde, das ist so, finde ich, in diesem Unternehmerbubble oder generell in dem Gründungsthema so eine Sache, dessen ist man sich gar nicht bewusst.
Aber ich denke mir so, es ist doch eigentlich cool, dass es so ist, weil das zeigt, dass du dich entwickelst. Du bleibst ja nicht stehen.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ne, oder? Also.
Ja.
Ja, ich muss sagen, manchmal habe ich schon Tage, da ist es halt schon so maximal, wo man dann solche Phasen hat. Ne? Vor allem, wenn es halt nicht abschwingt. Also wenn du wirklich so, weil manchmal hast du einen Tag, da kannst du viel nachholen, weil du zum Beispiel gar keine Termine hast und deinen ganzen, das, was auf deinem Tisch ist, abarbeiten kannst.
Mhm.
Aber wenn du halt viel unterwegs bist, und ich bin beispielsweise bei uns im Unternehmen viel unterwegs, ja, da geht halt, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch so, das ist auch wieder so eine Betrachterweise. Ist dein Glas halb voll oder ist dein Glas halb leer? Ja. Weil einerseits ist natürlich gut, weil wenn du mal bedenkst, dass so viele Sachen reinkommen, zeigt ja auch, dass es ja irgendwo läuft.
Ich finde, man, also was ich, oder ich glaube, das ist bei uns beiden halt auch so, man darf sich halt auch oft nicht zu ernst nehmen.
Mhm.
Also man, weil du versuchst ja echt voll oft dann irgendwie das so perfekt zu machen oder ey, es gibt gerade nichts Wichtigeres als das, aber es ist halt, also ich glaube, man muss da irgendwie natürlich eine gute Balance finden und irgendwie eine Leichtigkeit mit reinbringen, weil nur so entstehen halt auch gute Ideen und klar, es ist voll Achterbahnfahren, ne?
Ja.
Also mal hast du halt echt Tage, wo es halt extrem geil läuft, wo du denkst, ey, boah, nächstes Jahr habe ich gefühlt ausgesorgt und dann den Tag danach denkst du, ey, hier geht
hier morgen, hier,
ja, ja, morgen ist komplett vorbei. Also das ist halt, ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, nicht jeder ist so dafür gemacht, aber das ist halt schon irgendwie, ja, so dieser Leistungsdruck, den hat man halt durchgehend, obwohl man sich den ja selber macht. Du hast ja keinen mehr über dir stehen, der dir sagt, okay, hey, heute musst du Aufgabe X und Y erledigen. Das musst du halt selber organisieren. Ja, ne? Und ja, das sind schon safe, also es sind Struggles. Aber ich finde, das ist gerade so ein bisschen das Coole, zu zweit halt. Mhm. Du hast halt irgendwie immer jemanden, der dann vielleicht mal eine andere Perspektive darauf hat und mal sagt, keine Ahnung, ey, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Oder keine Ahnung, dass man irgendwie keinen Höhenflug bekommt, nur weil man gerade vielleicht ein paar Kunden abgeschlossen hat oder sowas, ist halt auch voll wichtig, ne? Das sind halt so Dinge, die halt als Co-Founder einfach cool sind, so, ne? Dass man halt immer jemanden dabei hat, der gerade dieselben Probleme teilt wie du selbst. Und das hast du oft alleine ja nicht, weil
nein.
Du kannst dich mit deinen Mitarbeitern nicht über die Struggles gerade unterhalten, weil irgendwo bist du ja in einer Führungsposition, die den Weg weisen muss und das. Also man sollte nicht immer nach außen so wirken, als wenn alles perfekt läuft. Natürlich nicht, aber die Mitarbeiter verlassen sich ja auch irgendwie auf dich. So, ne? Ja.
Ich muss sagen, das ist auch, finde ich, so ein Thema, weswegen ich es auch so interessant fand, euch einzuladen. Weil zum Beispiel, ich bin ja voll oft in dieser Kluft, weil ich bin ja alleine. Ich habe ja alleine gegründet. Und ich muss schon sagen, ich glaube, ich bin in meiner Mitarbeiterführung sehr transparent. Mhm. Also das heißt, meine Mitarbeiter, wenn sie wollen, das ist jetzt nicht so, dass ich das selber streue, sondern wenn sie wollen, kriegen sie natürlich sehr viel mit. Und ich weihe sie auch in sehr viele Themen ein. Aber auf der anderen Seite Mal ganz abgesehen davon, dass es, ich will jetzt nicht sagen, nur Mitarbeiter sind, aber sie sind am Ende des Tages Mitarbeiter. Und wenn sie Feierabend machen, wenn sie sozusagen das Büro verlassen, dann will ich sie sowieso nicht mehr kontaktieren, weil für sie ist Feierabend. Mhm. So, und da versuche ich ganz, zum Beispiel für mich jetzt ganz kleine Grenze zu ziehen. Und auf der anderen Seite zum Beispiel, wenn ich so Themen habe, wo ich mir denke, okay, welche Prozesse optimiere ich hier wie, dann spreche ich zum Beispiel auch viel mit meinem Partner darüber. Mhm. Das Problem ist, er kennt aber das Tagesgeschäft nicht. Mhm. Auf der anderen Seite, meine Mitarbeiter kennen das Tagesgeschäft nicht, kennen aber diese Gründungsthematik nicht. Also ja. Sprich, egal mit wem ich darüber sprechen würde, eine Seite kommt da zu kurz. Und ich finde, das ist bei diesem Co-Founder-Thema ja ganz anders. Ihr fungiert ja nicht. Also ihr seid ja in dem Sinne nicht ein Gegeneinander, sondern ihr seid miteinander. Mhm. So ein Sparringspartner und das ist halt so, geteiltes Leid ist halbes Leid, ne?
Voll. Deswegen. Also ich muss aber sagen, so gerade weil wir die Bereiche geteilt haben, also Sales und Fulfillment, hatten wir gestern noch gerade sogar das Thema, weiß der andere trotzdem manchmal nicht, was bei dem anderen so abläuft, weil ich habe halt nichts mehr mit Sales zu tun und Emi hat nichts mehr mit Fulfillment zu tun. Mhm. Aber vielleicht kannst du da irgendwie...
Ja, wir haben dann gesprochen, dass es sinnvoll ist, dass wir mindestens einmal in der Woche regelmäßig sprechen, zu einem einfach einen festen Zeitpunkt, damit wir abgeholt werden. Weil klar, in der Regel sind diese Aufgabenbereiche immer aufgeteilt und Nico ist immer für den Bereich da und ich bin immer für den anderen Bereich da. Aber so, es kann ja sein, dass irgendwas nicht schief läuft, aber wo man vielleicht doch einen anderen Gedanken hat, der dann sinnvoll sein kann, oder du willst einfach wissen, wo du vielleicht unterstützen kannst und so weiter und so fort. Und wie gesagt, du hast ja beide, also beide haben das Interesse daran, mit dem Unternehmen zu wachsen. Mhm. Und das funktioniert eben nur, wenn du halt weißt, was noch wo los ist.
Ja. Eigentlich ja sehr interessant, ihr habt ja jetzt schon mehrmals gesagt gehabt, dass ja bei euch ja die Bereiche getrennt sind. Mhm. Wie sieht denn euer Arbeitsalltag aus, dass du zum Beispiel jetzt diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, komm, wir müssen uns jetzt mal ganz klar an dem Tag treffen oder halt diese Weeklies haben, damit wir uns gegenseitig abholen. Also ich sag mal, Nico, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Mhm. Und Emi, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Mhm. Ja, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Also ich komme morgens ins Büro und dann meistens checke ich eigentlich erst morgens so die ersten Mails oder meistens kommunizieren wir mit unseren Kunden über entweder WhatsApp-Business-Gruppen oder wir haben noch interne Tools, keine Ahnung, LARC oder Telegram oder sowas, was wir halt mit unseren Kunden halt haben.
Fulfillment bedeutet ja, du bist eigentlich für die ganzen Projekte intern verantwortlich. Also sprich, die Kunden sind schon ongeboardet, die sind bei euch schon mit drin. Genau. Und dann ist das sozusagen dein Bereich.
Genau, korrekt. Also so das ganze Thema Kampagnen aufbauen, Creatives gestalten, Creatives planen, also das ganze Marketing halt quasi dahinter, als auch so ein bisschen Customer Success im Prinzip, also Support ist man gleichzeitig auch, weil du hast deine Weekly Updates mit den Kunden. Also das vermischt sich halt irgendwann, weil du willst ja halt auch quasi, wenn du die Kunden betreust, irgendwie Upsells oder Cross-Sells in den Calls noch positionieren, die halt für den Kunden natürlich Sinn machen. Wir bauen das halt anhand einer Roadmap, was halt möglich ist gerade bei dem Kunden. Aber Fulfillment, ja genau. Also meistens gucke ich dann erstmal so die ganzen Kampagnen an, wie laufen die gerade, wie sind so die KPIs, wie sind die Metriken, trage die in den Tracking-Sheets halt ein, die wir halt für unsere Kunden halt haben. Es hängt immer so ein bisschen natürlich von dem Kundencase ab, ob wir jetzt Recruiting oder Mitarbeitergewinnung machen. Recruiting ist halt eher okay, wir haben halt natürlich auch Mitarbeiter, die Erstgespräche führen und da schaue ich dann halt in unser Bewerbermanagementsystem rein, okay, wie sind da die aktuellen Daten? Wie ist das Feedback der Bewerber? Passt die Qualität zu den Anforderungsprofil der Kunden zum Beispiel? Und bei dem Thema Neukundengewinnung gucke ich natürlich explizit, okay, wie performen die einzelnen Creatives? Keine Ahnung, hat man irgendwelche Creatives oder Bild-Video-Material wie UGC-Content, was halt vielleicht besser performt als Image-Ads jetzt als Beispiel? Ja, und da vergleiche ich halt einfach viel und werte halt quasi die Daten aus. Also im Endeffekt ist es gar nicht mehr so viel Kreatives, was ich mache, obwohl ich es eigentlich gerne mache, weil dafür haben wir zwei Mediengestalter bei uns, die halt viel umsetzen. Und ich mache dann halt eher so die Konzepte für die Marketing, für die Kampagnen halt und die Auswertung im Endeffekt. Also eigentlich hat man mehr so mit Zahlen dann im Endeffekt zu tun, als mit dem kreativen Part. Aber das sind so grundsätzlich die Sachen oder wie mein Arbeitsalltag aussieht. Das sind so die, sag ich mal, Bausteine auf jeden Fall.
Mhm.
Ja.
Cool. Bei mir ist auch sehr, sehr zahlenlastig. Kein Wunder, es ist halt Vertrieb.
Ja.
Also meistens sieht es so aus, dass ich am Montagmorgen zumindest die letzte Woche einmal anschaue, was da in der Akquise passiert ist. Also wir haben zwei Mitarbeiter, die eigentlich nur die telefonische Kaltakquise machen. Und da gucke ich mir an, okay, wie sind die Zahlen, wie viele Anwahlen wurden gemacht, wie viele Termine wurden gelegt, und das werte ich dann aus. Und wenn es irgendwelche Besonderheiten oder Auffälligkeiten gibt, dann spreche ich das an. Ich versuche herzuleiten, woran das liegt. Beispielsweise jetzt im Sommer kannst du das eigentlich fast vergessen, weil das Sommerloch ist ja groß, die Ansprechpartner sind nicht da, die du erreichen willst. Dementsprechend kannst du natürlich auch wenig Erstgespräche vereinbaren. Solche Herleitungen musst du dann halt auch treffen. Das kann auch bei Messen der Fall sein oder zu gegebenen Saisons beispielsweise. Der Bereich Solar, der ist jetzt gerade extrem am Boom wieder, weil es halt eben der Zeitpunkt dafür ist. Es ist Sommer, die Leute denken auch häufiger daran, und das musst du dir dann auch eben erklären können. Und natürlich schaue ich mir an, also ich höre mir die Calls an, die die machen, dann gebe ich den Feedback.
Ach, werden die aufgezeichnet?
Also die Kaltakquise-Calls nicht, nein. Aber die Erstgespräche, die ich dann führe, beziehungsweise auch die Zweitgespräche, die schon, und die gehe ich dann, also die laden wir hoch, die kommentiere ich dann, beziehungsweise gehe die dann mit den Mitarbeitern auch durch, damit die halt davon lernen. Ich auch übrigens, also ich nehme mir immer noch selber Feedback daraus, ich schreibe mir auf, was ich gut, was ich schlecht gemacht habe, und ja, und dann kommt es auch natürlich darauf an, dass die Systeme funktionieren. Also wir arbeiten jetzt mit Pipedrive, da alle Automatisierung einzubauen, das hat schon viel Zeit in Anspruch genommen, weil du einfach willst, dass, wenn du eine Sache angehst, dass sie von Anfang bis Ende einfach einwandfrei funktioniert. Und wir arbeiten auch mit anderen Tools noch, die wir auch im Vertrieb nutzen, beispielsweise Calendly als Buchungstool. Das kannst du beispielsweise da integrieren, damit du die Termine direkt aus der Plattform herauslegen kannst. Dann siehst du auch in deiner Übersicht, okay, Mitarbeiter A hat jetzt Kunden oder Interessenten B angerufen und hat ein Gespräch vereinbart für Zeitpunkt X. Und das kannst du da alles nachvollziehen. Das ist schon sau cool, aber wie gesagt, das einmal aufzusetzen und zum Laufen zu bringen, das hat viel Zeit in Anspruch genommen. Und natürlich die Auswertung im Allgemeinen, sprich, wie hat der Mitarbeiter performt? Besser als letzten Monat oder als den vorletzten Monat? Wenn ja oder wenn nicht, warum nicht? Dass du dir das auch anschaust. Weil am Ende ist es, sorry Nico, ist es sehr, sehr zahlenorientiert.
Genau, ich wollte eigentlich nur noch so ergänzen, dass halt so auch Thema Prozessoptimierung, also Mitarbeiterführung, also wie gerade im Fulfillment natürlich noch mehr als im Sales jetzt. Dafür habt ihr jetzt zum Beispiel haben wir ein CRM-System. Aber so ein Projektmanagement-Tool, also wir nutzen zum Beispiel ClickUp dafür, dass wir halt wirklich Prozesse automatisieren können. Also dass die so an Unteraufgaben zum Beispiel geknüpft sind, dass sie halt zum Beispiel irgendwie, dass ich vielleicht einmal nochmal über die Creatives gucke, okay, passt das vom Marketing-Angle her oder so, keine Ahnung, oder verschiedene Hooks in Videos, die wir gegeneinander testen wollen, dass das halt alles passt, und dann gebe ich ein Häkchen und dann geht die Aufgabe erst in die nächste Spalte, wo dann der Mitarbeiter halt quasi eine neue Aufgabe halt hat. Genau, oder so welche Sachen wie zum Beispiel ja, so Revisionen etc., so, wo du halt einfach nochmal Feedback halt quasi gibst, so, weil am Ende des Tages baust oder versuchst du ja gerade im Agenturbereich so viel es geht halt auch zu automatisieren. Also vieles kann man natürlich nicht, also du kannst nicht alles automatisieren, aber so Prozesse halt aufzubauen, weil du hast halt irgendwie immer ein Feuer und das musst du löschen, und dann musst du halt zusehen, dass du so eine Art Maßnahme ergreifst, dass dieses Feuer auf jeden Fall nicht mehr da ist. Ja. Weil am Ende des Tages, egal ob jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter einen Fehler macht, also ob es zu 100% sein Fehler ist, am Ende des Tages ist es unser Fehler, dass der Prozess nicht so gut optimiert ist, also dass man diesen Fehler hätte vermeiden können. Und irgendwie ist man dann die ganze Zeit so ein Brandschutzbeauftragter, so nenne ich es jetzt einfach, um in Metaphern zu reden, wo du halt so am Anfang wirklich, wo du ja noch gar keine Prozesse hast, irgendwie von einem Feuer zum anderen läufst, und da versuchst du jetzt halt wirklich so Step by Step Prozesse zu bauen, dass das halt nicht mehr vorkommt und dass halt alles, alles so wie bei einer Fließbandarbeit halt abläuft. So, weil irgendwie alle guten Produkte wie ein iPhone oder sonst was kommen auch vom Fließband, da ist alles systematisiert, und das versuchen wir halt natürlich jetzt auch zu machen, und das gehört ja auch irgendwie zum Tagesgeschäft von uns dazu. Also egal, ob Emi oder ich jetzt andere Sachen machen, am Ende des Tages müssen wir schauen, dass das Unternehmen halt läuft. Und das gehört auf jeden Fall oder nimmt immer einen sehr großen Teil auch oder trägt einen großen Teil dazu bei. Ja.
War bei euch schon von Anfang an klar, dass du dich zum Beispiel um Fulfillment kümmerst und du dich um Vertrieb, oder hat sich das in den Monaten, sage ich jetzt mal, in den letzten Monaten so herauskristallisiert, dass ihr jetzt das so aufgeteilt habt?
Also ich glaube, so richtig klar wurde es erst später, aber mir war schon von Anfang an klar, dass Nico in der Mediengestaltung deutlich besser ist als ich. Das habe ich ihm aber auch schon von Anfang an gesagt. Und ich glaube, so, weil er sich eben dann auf diesen Bereich gestürzt hat, war es natürlich klar, dass ich mich auf den anderen Bereich stürzen muss. Und ich hatte zwar null Erfahrung im Vertrieb, aber mir macht es extrem viel Spaß. Und ich hab mir auch so die Frage gestellt, warum habe ich nicht früher angefangen? Aber ja.
Wie war das mit euren Stärken und Schwächen? Das ist ja bei einem Co-Founder-Thema unnormal wichtig. Wie habt ihr vorher darüber gesprochen? So, ja, übrigens, Nico, meine Schwächen sind so und so. Und also wie war das, oder hat sich das auch herauskristallisiert? Weil ich glaube, viele wissen nicht, wie eigentlich so ein. Das, also viele denken immer, du triffst den Co-Founder als Beispiel und dann ist es ein Perfect Match und dann funktioniert alles von Anfang an. Aber ihr habt ja schon gesagt, es ist ja viel miteinander reden, viel offen sein, auch oft sagen, was einem nicht passt, was vielleicht nicht gut lief. Also so, wie war das mit den Stärken und Schwächen? Hattet ihr da vorher schon vorab ein Gespräch gehabt? Du meintest ja irgendwie, ihr hattet vorher zwei Gespräche oder sowas. Wie war das? Wie ist da so dieser Prozess gewesen?
Also ich kann auf jeden Fall schon, also wie gesagt, so viel. Oder man vergleicht es ja oft einfach wirklich wie mit einer Ehe. Und ich meine, man kann das auch extrem gut vergleichen, weil wenn du jemanden Neues kennenlernst, so dann, klar, natürlich ist das alles erst so eine Honeymoon-Phase quasi, weißt du? Und alles ist cool und man lernt erst später so die Schwächen des anderen oder die Fehler. Und so, niemand ist perfekt, offensichtlich. Also du wirst nie jemanden finden, der, glaube ich, also so alles richtig macht. Ja, ich meine, das ist, keine Ahnung, ist in einer Beziehung so, ist es in einer Geschäftsbeziehung so oder so, so, dass man halt irgendwann Sachen findet, die halt irgendwie nicht passen oder die nicht zu der Arbeitsmoral des anderen irgendwie passen, weil jeder arbeitet ja auch irgendwie anders oder hat eine andere Auffassung von effizient sein oder so. Aber es kristallisiert sich halt irgendwann raus und dann ist es halt einfach nur wichtig, dass man die Themen halt direkt anspricht und nicht irgendwie in sich hineinfrisst und dann irgendwann platzt eine Bombe und dann war es das, sondern dass man halt direkt diese Themen anspricht und versucht dann dafür Lösungen zu finden. Und ich glaube, das funktioniert bei uns einfach extrem gut, weil wir so mega transparent gegenüber sind, weil wenn ihm jetzt mir irgendwas sagt, wie, keine Ahnung, ich bin halt mal einen Tag zu spät gekommen oder sowas, und dann sagt er, ey, das fuckt mich übelst ab, dass du zu spät kommst, weil ich bin hier, so dann nehme ich das auf, sage dann, okay, wie finde ich eine Lösung dafür? Das ist gerechtfertigt, das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Das ist gerade halt einfach nur, ey, wir haben ein gemeinsames Ziel, was wir verfolgen, und das muss man sich halt einfach bewusst werden, dass man das halt trennt, weil so persönlich verstehen, wie gesagt, unsere Freundschaft hat sich halt erst aus der Geschäftsbeziehung entwickelt und nicht andersrum. Weil, also es gab jetzt, ich glaube schon, dass wir mal so direkt am Anfang darüber gesprochen haben, so, okay, ey, ich bin so ein bisschen unorganisierter, ich keine Ahnung, ich bin kein Morgenmensch oder sowas halt, ne, dass man sich so langsam herangetastet hat. Aber ich glaube, das hat sich ganz gut entwickelt und wir verstehen den anderen sehr gut.
Ja. Also ja, ich kann Nico da nur zustimmen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass wir völlig unabhängig davon, dass wir uns persönlich angegriffen fühlen könnten, wir bleiben echt so geschäftlich wie möglich, wenn es halt Themen gibt, die uns aufregen. Und wir sind, also Gott sei Dank, auch beide gut darin, das trennen zu können, weil wir reden jetzt in dem Moment darüber, was schief läuft, und in der nächsten Minute lachen wir uns über irgendwas kaputt. Okay. Also das ist echt Gold wert.
Cool. Ja, finde ich, wie gesagt, ganz, ganz interessant, und auch da für euch weiterhin, ne, ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube sowieso, dass ihr seid sowieso ein Perfect Match, muss ich gar nicht sagen. Aber ich möchte jetzt mal so ein bisschen den Bogen auch zu eurer Expertise ein bisschen schließen, sag mal so. Ich glaube, was vor allem für viele Unternehmen aktuell so ein Thema ist, oder generell, ist jetzt egal, ob man es aus Arbeitnehmer-, Arbeitgebersicht sieht, das allseits bekannte Thema Fachkräftemangel, Recruiting, was du auch schon mal vorhin gesagt hast, ne? Wie ist das so Also wie nehmt ihr das auf? Weil bei euch ist es ja so, ihr spezialisiert euch ja schon irgendwo in diese Richtung. Ich glaube, ihr macht auch viel in Richtung Neukundengewinnung. Mhm. Könnt ihr vielleicht mal gleich so ein bisschen zu erklären, was ihr eigentlich genauso in eurer, genau in eurer Agentur macht. Aber ja, wie ist das Thema so Fachkräftemangel? Wie seht ihr das? Was ist so, ja, was ist da aktuell eigentlich Phase? Weil, wie gesagt, das ist ja eigentlich euer täglich Brot, ne?
Ja.
Ja, voll. Sollen wir unsere Sales-Präsentation kurz raus?
Ja, true.
Also, da ist gerade ein bisschen zu wenig Zeit.
Ja. Nee, also grundsätzlich merkt man ja, es ist kein Arbeitgeber, sondern ein Arbeitnehmermarkt geworden. Also so die Unternehmen müssten sich bei den Arbeitnehmern präsentieren und nicht andersrum. Mhm. Also quasi einmal den Spieß umgedreht. Ist natürlich nicht bei jeder Stelle so. Also wir merken es halt gerade extrem im Bereich Industrie, Handwerk. Also es gibt immer weniger Leute, die ins Handwerk gehen, mehr Leute gehen studieren etc. Also so zum Beispiel, keine Ahnung, Stellen zu besetzen wie Buchhaltung oder einen Kaufmann, Kauffrau zu finden, ist jetzt wirklich also für uns gar kein Problem. Also das geht extrem schnell. Handwerk ist da halt, schaut da immer ein bisschen anders aus, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Betriebselektriker, Elektroniker, Servicetechniker etc. Mhm. Aber ich glaube, viele Unternehmen verpassen oder haben diesen Zug mittlerweile sowieso schon komplett verpasst, sich halt digital halt aufzustellen. Und unser Alltag befindet sich halt heutzutage einfach auf Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn etc. Also man muss sich ja einfach nur vor Augen führen, wie viel Nutzer man quasi hat und wie viel man damit erreichen kann und dass das ganze Thema halt auch bemessbar ist, das halt über so welche Plattformen halt zu machen. Und ich glaube, viele wissen das ja wahrscheinlich auch oder hatten schon extrem viel Agenturen, die mal Unternehmen angerufen haben oder wenn hier viele Unternehmen gerade zuschauen, wissen die, okay, es gibt viele, zum Beispiel Social Recruiting Agenturen auf dem Markt, aber ich glaube, es ist gar nicht mehr so das Problem, die Quantität zu erhöhen, sondern wirklich die Qualität sicherzustellen, weil so durch Bewerbungen über Social Media, die sind halt sehr schnell, das sind so Art Express-Bewerbungen quasi, aber es geht dann halt wirklich darum, tiefer in das Thema halt reinzugehen, also gerade die Erstgespräche zu führen. Wir gehen ja sogar so weit, dass wir die Vorstellungsgespräche unserer Kunden führen, die Kunden halt auch darin betreuen, weil, oder wie man zum Beispiel auch Persönlichkeitstests mit reinbringt, um halt vorher zu ermitteln, passt diese Person in mein Unternehmen, in das Team. Es gibt zum Beispiel verschiedene Farbprofile, könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, welches Farbprofil zu welchem Beruf passt etc. Also das sind alles so Themen, wo man halt tiefer reingehen muss, was halt viele einfach nicht machen und irgendwie auch diesen menschlichen Aspekt drin vergessen. Also das ist halt gerade so aktuell das, was wir extrem im Markt halt merken. Und dass halt viele Unternehmen sehr zögerlich sind. Also die sind noch beharren so extrem auf ihren altmodischen Sachen. So, ja, keine Ahnung, ich platziere eine Anzeige in der Zeitung oder ich mache es durch Mundpropaganda. Ich meine, ey, es gibt, glaube ich, nichts Besseres, als wenn ein Mitarbeiter, der in deinem Unternehmen gut funktioniert, jemanden aus seinem Freundeskreis reinholt. Weil der muss ja, also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum die miteinander befreundet sind, dass die Werte halt zum Beispiel stimmen. Das matcht ja schon mal sehr gut. Das ist cool. Aber wenn es darum geht, wirklich so qualifiziertes Fachpersonal zu finden, so muss man halt schon, sag ich jetzt mal, über die Zeitungsanzeige hinausdenken und wirklich schauen, dass man sich digital halt aufstellt, weil, also, ich weiß nicht, nennt mir eine Alternative, die günstiger und effizienter ist, als gerade über so welche Plattformen an Fachpersonal ranzukommen. Und das ist halt gerade so aktuell das Ding, ne? Also viele sind da halt wirklich sehr, noch immer sehr altmodisch und zögerlich, was halt extrem schade ist.
Ja, mega.
Ich weiß nicht, ob du noch was so...
Nein, also das, was man auf jeden Fall merkt, ist immer, egal ob es in einem Erstgespräch oder in einem Zweitgespräch ist, häufig hast du einfach große Bedenken bei der Funktion und beim Ergebnis, was aber absolut unberechtigt ist, weil, also natürlich kann nicht jede Stelle innerhalb von 4 Wochen oder 8 Wochen besetzt werden, aber wir hatten bis jetzt noch nie den Fall, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass wir die Stelle nicht besetzt haben. Also, wie gesagt, es kann länger dauern, aber das ist erstens, das ist der seltene Fall. Und zweitens, die Person oder die Ansprechpartner, die Geschäftsführer, wer auch immer, die haben nach wie vor Angst und die denken, die verprasseln ihr Geld oder da laufen nur Personen rum, die nicht gebrauchbar sind. Und ich sage dann immer, haben Sie Kinder? dann heißt es meistens ja, ja, haben die Social Media, ja, ja, würden sie jetzt sagen, ihre Kinder sind unbrauchbar oder was? So,
das macht ja keinen Sinn. Eigentlich so ein bisschen so ein Spiegel vor
das genau, Gesicht halten. Genau, das ne? macht ja absolut, also das ist ja, das passt ja gar nicht.
Ja. Ja, krass. Also wie gesagt, ich kenne das ja auch oft so von meinen Themen. Ich meine, wir sind jetzt nicht unbedingt in das Thema Recruiting so krass drinne, aber so dieses Thema digital werden einfach. Mhm. So viele Unternehmen wissen, dass zum Beispiel IT unerlässlich ist im Unternehmen, selbst wenn es Handwerkerbetriebe sind und, keine Ahnung, investieren da auch viel Geld rein. Und trotzdem ist es dann aber so beim Thema Werbung, setzen wir noch auf diese typische Zeitungsannonce, ne? Mhm.
Nicht, dass das jetzt schlecht sein soll. Also jede jetzt, Form ja. hat ihren Stellenwert, gar keine Frage. Also so Printmedien sind meiner Meinung nach auch noch nicht ausgestorben. Also gar nicht. Also hat voll ihren Stellenwert. Aber die Frage ist halt immer gerade, also ich finde es halt so paradox, weil viele Unternehmen sind dann halt so vorsichtig mit ihrem Budget. Ja, aber dann wähle ich doch eine Möglichkeit, wo ich mein Budget A effizient nutzen kann und B auch transparent. Also dass ich halt weiß, für was mein Budget drauf geht und wo ich auch messbare Ergebnisse habe, weißt du? Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine Zeitungsanzeige für, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro mir buche, weiß ich ja gar nicht, wen erreiche ich damit, wann habe ich damit wem erreicht, welche Interessengruppen, welche Zielgruppe. Und das habe ich halt bei so welchen Plattformen und habe halt auch eine viel größere Ausspielung für weniger Budget. Das sind ja alles so, und das ist noch nicht mal so richtig tief gegangen, das Thema, das ist ja sehr oberflächlich schon gesagt jetzt alles. Aber das sind halt alles so Themen, wo ich mir dann denke, okay, ja, wenn das Budget irgendwie das Problem ist, warum nutzt du dann nicht Kanäle, wo du das Budget effizient einsetzen kannst?
Ich glaube, das Problem ist, dass das viele Unternehmen gar nicht wissen. Also viele Unternehmen denken oder sind ja auch Marketingmaßnahmen gewohnt, wie zum Beispiel so Printsachen oder wenn du jetzt diese typischen Anzeigen kennst, irgendwo so die Digitalanzeige an der Straße, dann steht da zwar, okay, wir erreichen damit 200.000 Leute am Tag, weil da irgendwie gefühlt 200.000 Leute vorbeifahren. Aber das Ding ist, wer achtet da drauf? Das kannst du nicht messen. So, du kannst vielleicht angeben, wie viele Abonnenten diese Zeitschrift hat oder was auch immer. Aber Social Media generell über diese Plattform, und egal, ob man das jetzt im organischen Bereich sieht oder in diesen Ads-Thematiken, was ihr ja viel macht, es ist ja unfassbar messbar, weil ja eigentlich fast alles getrackt wird. Sogar selbst die Art und Weise, wie du dann von der Ad auf die, zum Beispiel auf die Landingpage kommst, was du auf dieser Landingpage machst, ne? Und ich glaube, das ist das Problem bei vielen Unternehmen, dass sie das gar nicht wissen, dass es überhaupt funktioniert, es so zu tracken und so messbar zu machen.
Das, ja, also erstens, Marie, das plus, ich finde es immer witzig, also jetzt, wie Nico hat das schon völlig richtig gesagt, jedes Medium hat seinen Stellenwert. Mhm. Also die sollen da bleiben. Das sagen wir sogar immer wieder. Wir sagen zum Beispiel, wenn ihr auf Messen geht, behaltet das bei. Reduziert vielleicht ein bisschen so das Ausmaß, weil eine Messe kann sehr, sehr teuer sein. Mhm. Oder wenn ihr jetzt mit Zeitung unbedingt arbeiten wollt, macht das. Aber schließt neue Dinge nicht aus, sondern im Gegenteil, probiert es zumindest einmal. Mhm. Mindestens einmal. Und worauf ich hinaus wollte ist, ich will jetzt niemanden angreifen, aber wir fahren hier in Lübeck rum und dann bist du auf der B239, das glaube ich, nee, B65 und dann sind da ja diese digitalen, wie heißen die Dinger? Genau. Und die sind auch groß, da fahren genug Leute vorbei am Tag. Ist es sinnvoll, sich da zu platzieren?
Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, weil wir haben es 3 Monate lang getestet.
Ja.
Und es hat nichts gebracht. Also
so, genau.
Das Ding ist, was es gebracht hat, ist klar irgendwo Aufmerksamkeit. Auf weil jeden zum Fall. Beispiel viele von meinen Nachbarn oder Familienmitglieder haben gesagt, ja, ich habe dich da letztens gesehen. Ja, cool, aber
ich meine,
hat auch nichts gebracht. So, also zum Beispiel unser Ziel war es damit, Neukunden auch zum Beispiel zu akquirieren. Jetzt nicht unbedingt auf uns aufmerksam zu machen als Arbeitgeber, sondern einfach zu sagen, guck mal hier, Social Media Agentur, ne, aus Lübeck. Weil wenn du ja irgendwie in Lübeck unterwegs bist, hast du ja meistens irgendwie eine Verbindung dazu. Und ich muss sagen, ich will nicht sagen, dass es für jede Werbung keinen Sinn macht, weil da sind ja viele Werbemaßnahmen und für viele macht es auch Sinn, aber für uns zum Beispiel war es jetzt nicht. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass ich es nie wieder machen würde.
Nein, es kommt halt immer voll auf das Ziel halt an. Genau. Also das ist halt entscheidend. Wenn ich jetzt Brand Awareness halt haben möchte, klar, dann Printsachen. Du willst halt beim Thema Branding halt einfach in den Köpfen der Leute bleiben und das machst du halt, indem du dich halt überall positionierst. Genau. So. Und das ist ja auch, hat ja auch vollkommen seinen Stellenwert. Aber wenn ich halt zum Beispiel eine Stelle habe, die ich akut besetzen möchte in den nächsten 4 bis 8 Wochen, dann muss ich ja eine Maßnahme wählen, wo ich wo ich messbar Ergebnisse halt für kriege. Und da macht es halt keinen Sinn, zum Beispiel eine Maßnahme zu ergreifen, die fürs Branding dann richtig ist. Und das verstehen halt die meisten Leute nicht, dass halt Marketing halt schon vielseitig ist und
sehr
nicht
komplex.
Genau, nicht einfach nur, okay, hey, ich mache jetzt mal einen coolen Banner und dann platziere ich den in einer Zeitschrift. So, das ist halt, klar, gehört das auch zum Marketing dazu, aber die Frage ist halt immer, mit welchem Ziel. Und genau, das ist halt so ein bisschen das Thema. Ich denke aber, mittlerweile schafft oder merkt man schon, dass die Leute so ein bisschen affiner werden. Also die verstehen das Thema so langsam, weil man kennt es ja so, früher haben wir alle Facebook genutzt, dann sind alle zu Instagram rüber. Jetzt benutzen unsere Eltern und ich glaube, ja, meine Großmutter benutzt auch Facebook und Instagram sogar.
Meine Oma sogar TikTok.
Genau, genau. Und jetzt schwappt so alles wieder zu TikTok rüber. Ja. Also es ist so dasselbe Phänomen. Also irgendwann ist das Thema sensibilisiert und dann ist es auch einfacher, da Anschluss zu finden. Ja. Also das ist auch voll branchenabhängig. Ich meine, da kannst du mehr zu sagen im Vertrieb, wie zum Beispiel. Also es ist viel einfacher, den Leuten oder in der IT-Branche
ja, natürlich.
Das deutlich zu machen, als wie zum Beispiel im Thema Industrie, Handwerk, so, weißt du?
Das, ja, absolut. Also erstens das, aber zweitens auch manche, also das ist natürlich, das ist ja sehr generisch, was ich sage, und abstrakt gehalten, Oberfläche etc. Aber du merkst wirklich von Branche zu Branche, dass manche einfach denken, dass Social Media irgendwie so ein Spielplatz für kleine Kinder wäre. Und ich das checke ich einfach nicht.
Oder dass es nur aus TikTok-Tänzen besteht.
Ja, das ist so. So.
Ja.
Das muss ich sagen, das ist auch so eine Sache, die ich sehr oft höre. So dieses typische, ja, wir wollen uns aber nicht lächerlich machen oder wir wollen uns nicht zum Affen machen. Ja.
Wir hatten letztens noch einen Sales Call, da war ich auch mit drin, weil es um so ein paar andere Fragen noch ging im Fulfillment. Und dann hat der auf jeden Fall noch gesagt, ja, irgendwie sowas, O-Ton war, ja, und wenn wir da dann jetzt die lustigen Katzenvideos platzieren. So, ich meine, ja, okay, so, ja. Ist witzig, aber die Plattformen werden halt von den größten Brands der Welt verwendet. So, wir haben Kunden bei uns, so. die geben dann monatliches Etat, also da sprechen wir von sechsstelligen Beträgen monatlich aus, was halt effizient Neukunden bringt. Mhm. Also, ich meine, so klar sollte man das halt auch immer ein bisschen belächeln, so im Endeffekt, aber weil wir gerade so bei dem Thema sind, dass viele halt einfach diesen Kanal gar nicht so ernst nehmen, obwohl das eigentlich für viele Unternehmen der am umsatzbringendste Kanal ist. Egal, ob du es organisch machst, also mit normalen Content, den du halt postest, oder halt wirklich mit Performance-Marketing, wo du halt gezielte Kampagnen schaltest. Und ja, es ist halt einfach bei vielen noch nicht so sensibilisiert, wie es eigentlich sein sollte, weil da so viel Potenzial ist. Aber da liegt es dann halt an uns in Sales, den Leuten das halt klar zu machen.
Ja. Also in ihm.
Genau. Und dann halt, ja, weil am Ende des Tages können wir uns jetzt alle darüber beschweren, aber wir müssen halt proaktiv denken und dann nicht reaktiv sein, sondern halt
ja, klar.
Das denen so zu erklären, dass es für die halt greifbar ist. Ne?
Das, ja. Also als letzter Punkt noch, dann können wir das Thema auch, glaube ich,
richtig am Roasten hier.
Das ist genauso, wie du gesagt hast, Nico, weil also die großen Brands, die sind auf allen Kanälen vertreten. Mhm. Und ich denke mir so, McDonald's muss keine Werbung machen. Und die sind überall.
Das ist es.
Voll.
So, also, dann denke ich mir so, ich will, also auch hier, bitte fühlt euch nicht angegriffen, aber du hast 50 Mitarbeiter und sitzt vielleicht hier in Ostwestfalen. Dich kennt niemand in Düsseldorf. Natürlich musst du Werbung machen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, auch vor allem so das Thema Nachhaltigkeit auf Social Media. Viele denken ja immer, dass es nur so kurzfristig ist oder was auch immer. Dabei kannst du Social Media so unfassbar nachhaltig nutzen, weil es wird ja nie wieder weniger sein. Social Media Marketing wird nie wieder weniger sein, als dass es heute ist. Sogar morgen wird es mehr sein. Mehr Inhalte, mehr Content, mehr Accounts, mehr Nutzer. So, also, also wenn man wirklich so auf das Thema Nachhaltigkeit besteht und auf welche Marketingmaßnahmen machen langfristig Sinn, dann ist, also ohne das, weil wir jetzt, sag ich mal, Social Media tagtäglich in unseren Agenturen da, sag ich mal, machen, gibt es aber meiner Meinung nach keine vernünftige Ausrede mehr zu sagen, wir wollen kein Social Media Marketing machen.
Gibt's auch nicht.
So, und wenn du die Kapazität nicht hast, weil intern deine Mitarbeiter, keine Ahnung, auf Baustelle müssen oder etc., dann kannst du dir eine Agentur suchen. Du musst ja nicht die hippe Agentur aus Berlin nehmen, die sonst was nimmt. Es reicht ja sogar, wenn du einzelne Freelancer, also du findest immer einen Weg. Nur das Problem ist, dass manche es ja nicht wollen. Aber ja, wir kommen, ich glaube, über dieses Thema kann man sich unendlich aufregen. Ja. Was mich so ein bisschen interessiert, was wir ja auch, oder worüber wir ja schon auch so ein bisschen gesprochen hatten, ist das Thema Lokalität. Also du hattest ja auch gesagt gehabt, hier so ein OWL, ne, kein Unternehmen kennt dich jetzt vielleicht, oder kein Mensch kennt dich jetzt vielleicht in Düsseldorf. Ihr arbeitet ja viel mit Unternehmen außer Welt, sage ich jetzt mal zusammen. Also sprich, es ist jetzt hier nicht nur auf OWL oder Minden-Lübbecke bezogen, sondern ihr habt Unternehmen, Großunternehmen aus Raum Frankfurt, aus, ich glaube, Berlin hattest du auch mal was? Nee, oder?
Nee, Hamburg.
Hamburg, ja. Genau, Hamburg war das.
Düsseldorf auch. Genau. Also genau. Auch komplett international auch.
Ja. Eben, genau. Und wie ist es, aber ihr lebt ja zum Glück, sage ich mal, auch irgendwo hier in Minden-Lübbecke.
Ja.
Was sind da so die Unterschiede, die ihr so mitbekommt? Also weil ihr teilweise, auch, oder nicht teilweise, weil ihr auch Großunternehmen betreut aus den Großstädten und hier unsere Mentalität kennt. Was ist da so ein bisschen auffällig?
Also ich
glaube, gibt es da überhaupt Auffälligkeiten, sag ich mal so?
Es hängt so ein bisschen von dem Projekt ab. Also wenn wir jetzt so vom Recruiting sprechen, ist es natürlich einfacher für Unternehmen Personal zu finden, die halt urbaner halt einfach aufgestellt sind. Weil dort hast du natürlich viel mehr Leute, die du halt ansprechen kannst. Du hast Menschen, die halt auch einfach mal mit der Bahn zur Arbeit kommen können, was hier im ländlichen Raum halt manchmal nicht möglich ist. Da ist es natürlich deutlich schwieriger. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass halt gerade im ländlichen Bereich, weil wir auch gerade beim Thema Sensibilität waren, dass es halt immer noch ein bisschen schwierig ist. So nicht, dass ich will jetzt nicht sagen, dass man da komplett hinterm Mond lebt, aber es ist halt nicht so, wie wenn ich jetzt mich mit einem Unternehmen aus Berlin unterhalte, die vielleicht schon mal so ein bisschen offener gegenüber dem Thema waren. Das ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber wir haben ja auch echt viele coole Unternehmen, die voll offen gegenüber dem Thema sind. So, ne? Also ist auch richtig cool.
Ich glaube, du hast nur entweder oder.
Genau, voll, hundertprozentig.
Nee.
Und klar, das Thema so oder Regionalität, Lokalität im Endeffekt, spielt uns halt so ein bisschen immer in die Karten, weil es halt immer cool ist, für ein Unternehmen lokalen Ansprechpartner zu haben, wo wir halt auch mal vor Ort ins Unternehmen fahren können, die halt auch vor Ort mit uns sprechen können, weil da halt immer noch so eine gewisse Grundskepsis drin ist, was auch völlig in Ordnung ist. So eine Skepsis ist vollkommen gesund, weil man soll ja nicht komplett naiv durchs Leben laufen, aber da haben die schon gerade in den Bereichen dann, wenn die sich nicht so gut damit auskennen, schon eher lieber einen lokalen Partner an der Hand, wo die vielleicht auch mal, keine Ahnung, ob es daran liegt, wenn mal was schief läuft, dass man da mal vor der Matte stehen kann oder auf der Matte stehen kann oder so, aber es ist halt einfach angenehmer für die. Aber so bei so diesen großen Unternehmen, keine Ahnung, wir haben ja auch Unternehmen, die gar nicht in Europa liegen zum Beispiel.
Ja.
Da ist halt komplett anders, ne? Also da ist die Kommunikation auch anders, obwohl eigentlich auch sehr locker, muss ich sagen. Aber da geht es dann halt wirklich nur um Zahlen, Daten, Fakten und dass dann nicht so dieses Menschliche ist dann halt einfach nicht mehr so da, ne?
Ja, also prinzipiell kann man da nichts mehr ergänzen. Ich glaube, wenn du sagst, dass du aus OWL bist und die Unternehmen auch in OWL sind, dann hast du immer so einen Bonus, weil die sich freuen, ey cool, du bist vor Ort, dann kann man ja auch rumkommen. Aber sonst, andersrum hatte ich das aber auch ein paar Mal, dass sie gesagt haben, nee, ihr seid zu weit weg, wir machen das lieber mit Partnern vor Ort. Das hatten wir auch ein paar Mal.
Voll.
Was ich auch verstehen kann so ein bisschen, weil vielleicht willst du dieses Vertrautheitsding so ein bisschen mehr angehen. Also ja, aber sonst merke ich ehrlich gesagt nichts. Vor allem unsere Kunden selbst oder viele davon, auch wenn sie aus der Region kommen, wollen die Calls ja auch immer online haben. Also wir haben selten den Fall, dass die uns mal einladen. Oder selbst wenn wir sagen, lass uns das präsent machen, dann sagen die, nö, lass bitte Microsoft Teams.
Ich glaube, das ist einfach auch so dieses Corona-Ding, was noch so mitschwappt.
Bequemlichkeit
weil man
halt
auch. Genau, diese Bequemlichkeit.
Ist halt auch effizienter. Also wenn ich mich dann einfach, wenn beide Parteien sich kurz für 15, 20 Minuten für ein Kennenlerngespräch an den Laptop setzen müssen und, ne, klar. Aber es ist halt nicht so, also ich sag mal, so die Conversion Rate jetzt, wenn man so spricht, im Vertrieb halt auch, ist natürlich wesentlich höher, wenn du vor Ort bist.
Mhm. Absolut.
Weil du kannst halt einfach mehr zeigen, du bist persönlich dort. So, das ist auch cooler für uns im Endeffekt, aber natürlich auch zeitintensiver, ne? Aber ja, ich sag mal, so 80-90% der Unternehmen wollen es auch gerne digital einfach haben, auch wenn die quasi bei uns um die Ecke sind, ist digital immer so, wird das digitale Gespräch immer präferiert, ja.
Okay, aber das heißt trotzdem, egal ob lokal oder nicht lokal, immer 100% individuell sich da für jeden einzelnen Kunden,
ja, mal musst rein. Du.
Also ja, jetzt nicht von den Aufgabenbereich, sondern so von dem, dass die Anforderung, dass du da trotzdem sagen musst, es ist, also auch wenn es ein lokales Unternehmen ist, gibt jeder genauso viel 100%, sage ich mal 110%, als wenn es jetzt ein Unternehmen ist, weil Vorteil von Lokalität ist, du kennst irgendwo das Unternehmen.
Ja.
Ob du es jetzt zwar nicht namentlich kennst, aber du weißt vielleicht irgendjemanden, der da arbeitet, oder du kannst dir das irgendwie herleiten. Mhm. Sag ich mal, jetzt ein Unternehmen, was aus Düsseldorf kommt oder Frankfurt, da hast du ja meistens irgendwie die Webseite, meistens nur, mit der du dich so ein bisschen mehr damit identifizieren kannst, weil du redest ja in der Regel nicht nochmal mit 5 Mitarbeitern, um da halt das kennenzulernen oder die Umgebung kennenzulernen. Ihr fahrt da wahrscheinlich auch nicht irgendwo hin und schaut euch, was man da alles so unternehmen kann oder sowas. Das heißt, rein theoretisch, so vom Objektiven, erfordert ja ein nicht lokaler Kunde mehr reinversetzt, mehr Individualität als jetzt ein lokaler Kunde. Aber das ist bei euch nicht so. Also selbst wenn jetzt jemand lokal ist, sagt ihr genauso reinversetzt.
Ja, also ja, am Ende des Tages, also da sprechen wir halt auch wieder so, ob jetzt Recruiting oder Neukundengewinnung, ist schon ein Unterschied, definitiv. Mhm. Aber also wenn wir jetzt beim Thema Recruiting bleiben, sind es immer eigentlich dieselben Schmerzpunkte. Mhm. Wie schon anfangs erwähnt, klar, es ist einfacher für ein Unternehmen, Recruiting-Ads zu schalten, die urbaner leben oder urbaner legen. Aber so grundsätzlich ist der Prozess eigentlich dann immer quasi ein ähnlicher. Mhm. Also man hat jetzt bei beiden jetzt nicht krasse Vor- und Nachteile. Genau, also da tut es eigentlich nicht so viel.
Was ist eurer Erfahrung nach leichter, mit neuen Mitarbeitern zu finden oder neue Kunden?
Also es hängt von der Stelle ab. Mhm. Also ich glaube, haben wir auch anfangs erwähnt, so Buchhaltungsstellen oder Kaufmannsstellen, Vertrieb, Social Media Manager oder irgendwas in dem Bereich relativ easy, würde ich behaupten. Gerade also so aus unserer Erfahrung Bereich. Handwerk haben wir aber eigentlich auch relativ gute Testimonials, die zeigen, dass das da genauso möglich ist. Mhm. Kommt immer so ein bisschen auf den Ansatz an und wie tief wir in das Thema halt reingehen. Also wie tief wir den Kunden dann auch betreuen. Aber ja, so mit, also Neukundengewinnung, machen wir viel im Bereich erneuerbaren Energien momentan. Und da, das ist natürlich auch so ein bisschen saisonal bedingt. Es gibt dann, keine Ahnung, einfach mal um das Thema anzuschneiden, gab es letztes Jahr so KfW-Förderungen für Photovoltaikanlagen, die es halt dieses Jahr nicht mehr gibt. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, Neukunden zu gewinnen, weil es halt nicht mehr so viel Förderung als Beispiel gibt wie letztes Jahr. Also es hängt so von mega vielen Faktoren ab. Gerade im Bereich, wenn man Performance-Ads schaltet, da gibt es Einflussfaktoren wie das Wetter zum Beispiel. Ist das Wetter gut? Sind die Leute mehr draußen?
Stimmt,
am Handy? Also das sind so Faktoren, die man gar nicht so beeinflussen kann. Aber ich würde sagen, vom Aufwand her ist Neukundengewinnung viel, viel größer als Recruiting. Allein vom Fulfillment halt schon her, weil deine Werbeanzeigen schneller ausbrennen, du brauchst mehr Daten, es muss einfach alles besser betreut werden im Endeffekt. Beim Recruiting, klar auch, da haben wir auch noch die Erstgespräche und Vorstellungsgespräche, da gehen auch viel Kapazitäten im Endeffekt drauf, wie Zeit von Mitarbeitern etc. Aber es ist halt nicht so aufwendig im Fulfillment, wie jetzt zum Beispiel Mitarbeitergewinnung. Aber was jetzt einfacher ist, klar, manchmal hat man auch Stellen, die schon schwieriger zu besetzen sind.
Ja.
Aber ja, es hat beides Vor- und Nachteile. Also kann man gar nicht so pauschalisieren.
Hattet ihr schon mal den Fall, dass ihr an sich genug Bewerbungen reinbekommen habt, aber dann irgendwie es nicht weiterging, weil es einfach vom Arbeitgeber her sehr schwierig war?
Voll. Also wir haben auch Cases, wo wir, keine Ahnung, Stellen haben, wo wir schon 150 Bewerbungen generiert haben und das Unternehmen hat bis dato dann noch sich für keinen Kandidaten entschieden, wo wir dann halt selber manchmal denken, okay,
willst du überhaupt die Stelle besetzen?
Genau, wenn jetzt, wenn jetzt wirklich 150 Leute sich bei deinem Unternehmen bewerben, dann würde ich halt gucken, ob entweder das Anforderungsprofil jetzt irgendwie nicht passt, weil wir ja auch zum Beispiel Erstgespräche mit den Kandidaten führen anhand des Anforderungsprofils oder wie uns das Unternehmen halt brieft. Oder ich sag mal, die größten Learnings, die wir da oder eigentlich immer gemacht haben, waren, egal wie groß das Unternehmen ist, die kommen mit der Quantität der Bewerbungen nicht klar, weil alle in ihrem Tagesgeschäft gefangen sind. Das heißt, du hast einfach kaum Zeit, dich um 50, 60 Bewerbungen im Monat einfach mal zu kümmern. Und da reden wir auch von Handwerksstellen, also alle, die zuhören. 50, 60 Bewerbungen im Monat sind wirklich keine Seltenheit. Das ist im Handwerk auch absolut möglich. Da kommt es dann bloß im Endeffekt auf die Selektierung an und das schaffen die meisten Unternehmen mit ihren aktuellen Kapazitäten halt einfach nicht. Auch wenn eine HR-Abteilung da ist, alles cool. Aber am Ende des Tages übernehmen wir das dann halt gerne, weil wir dann halt einfach A, die Erreichbarkeit sicherstellen, weil viele Unternehmen, keine Ahnung, dann haben die da ihre 50 Bewerber vorliegen und rufen die dann halt einmal am Tag in der Arbeitszeit an und wundern sich, warum die nicht drangehen. Obwohl die Bewerber ja auch einen Job haben und sich gerade vielleicht aktuell oder gerade halt in der Arbeitszeit halt sind und wundern sich dann, warum die Erreichbarkeit nicht da ist. Deshalb rufen wir zum Beispiel halt auch die Bewerber nach 18 Uhr an.
Oder vor 8 Uhr.
Vor 8 Uhr, je nachdem, was sie halt angeben, weil wir immer die Erreichbarkeit abfragen, sowas zum Beispiel, um dann halt einfach mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Und sowas sind dann halt Struggles, wo wir dann halt wieder, oder sind wir beim Thema Brandlöschen, wo wir dann halt einfach Maßnahmen für ergreifen müssen, wo wir ja im Endeffekt ja nichts für können, aber deren Erwartungshaltung ist, okay, die haben unsere Dienstleistung gebucht. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass die Stelle auch wirklich besetzt wird. Das heißt, es liegt in unserer Verantwortung, denen das halt abzunehmen und zu sagen, okay, hey, wir machen das so und so. Wir führen die Prozesse ein. Da sind wir wieder bei dem Thema Brände löschen und Prozesse zu implementieren. Genau.
Ja. Wolltest du was sagen?
Nö.
Ach so. So, sonst
ich vertiefe mich hier. Also
das ist ein bisschen tief.
Man merkt, dass du im Fulfillment-Thema drin bist.
Ja.
Wenn ich das jetzt so höre, so mit, dass da 50, 60 Bewerbungen sind oder dass ihr bei einer Stelle 134 Bewerbungen hattet, gibt es dann wirklich Fachkräftemangel? Oder ist es einfach so, dass Arbeitgeber mit den neuen Anforderungen nicht klarkommen?
Also klar gibt es den, also rein faktisch gesehen existiert er. Mhm. Aber dieses Recruiting-Thema, was wir in erster Linie immer angehen, das ist ja nur, eigentlich ist das nur eine Symptombehandlung. Mhm. Weil im Prinzip gibt es genug Bewerber. Die meisten Kandidaten, die sind, also die guten vor allem, die sind angestellt. Das heißt aber nicht, dass sie zufrieden angestellt sind. Mhm. Sprich, wenn du ein Arbeitgeber bist, der besser ist als ein anderer, dann kannst du ihn mittels indirekter Werbung eben überzeugen, zu dir zu wechseln oder sich zumindest bei dir zu bewerben. Mhm.
Darf ich kurz was einführen?
Ja, klar.
Das ist auch immer bei uns so ein bisschen in den Sales-Skripten mit drin, wo ich gerade so reingehe, warum wir zum Beispiel diese Kanäle verwenden. Es gibt so eine Statistik von StepStone.
Ist die? Ja, die ist von StepStone.
Die belegt eigentlich, dass halt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass halt knapp 50% der Deutschen wechselwillig sind, aber nur 6% von diesen 50% sind aktiv auf der Suche nach einem neuen Job. Der Rest ist halt so reaktiv und ist gar nicht so, also ist wechselwillig, aber wird halt von keinem Unternehmen aktiv angesprochen. Und deshalb nutzen wir halt so Push-Marketing-Kanäle wie zum Beispiel Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn etc., um halt die wechselwilligen Kandidaten, die nicht aktiv auf der Suche sind, also diese restlichen 94% der 50%, um das mal so auszudrücken, halt wirklich zu erreichen. Und ja, genau, das ist halt so ein bisschen das Ding.
Genau. Also, und dazu kommt ja auch, du hast jetzt den Mitarbeiter gewonnen, aber das hilft dir nicht, wenn er in einem Jahr wieder weg ist.
Ja.
Oder wenn du halt durchgehend Leute verlierst. Also, wie gesagt, deswegen ist es eine Symptombehandlung und es ist extrem wichtig, dass du dich als Arbeitgeber einfach entwickelst und darauf schaust, dass die Leute auch bleiben, wenn sie zu dir kommen. Und das vergessen auch sehr, sehr viele, weil die sich denken, cool, jetzt habe ich einen neuen Mitarbeiter, jetzt kann er, weiß ich nicht, in 3, 4, 5, 6 Monaten profitabel sein und dann habe ich endlich was davon. In den nächsten 6 Monaten ist er mal wieder weg. Mhm. Und auch da sehr oberflächlich und viel zu kurz gedacht, denken dann viele Arbeitgeber, ja gut, dann, weiß nicht, gebe ich ihm jetzt ein E-Bike oder sorge dafür, dass er ein Fitnessstudio-Mitgliedschaft hat, dann bleibt er bei mir. Das ist so banal und viel zu kurz gedacht und meistens, also die meisten Arbeitnehmer wechseln tatsächlich wegen der Führungskraft.
Ja.
Und da kannst du auch ansetzen. Du musst jetzt nicht ein perfekter Mensch sein, das ist niemand, aber so ein bisschen Wertschätzung sorgt dafür, dass es vielleicht auch, dass du einfach mal fragst, so, wie geht's dir eigentlich?
Ja.
Wie war dein Wochenende? Wie war es im Urlaub?
Ja, Gehe ich voll mit. Ja, okay. Ja, cool. Also vielen Dank auch da für eure Einblicke.
Gerne.
Ich würde jetzt noch einmal sagen, wenn jetzt jemand potenziell irgendwie Interesse an euch als Agentur hat, fasst mal doch gerne so in ein, zwei Sätzen zusammen, wo ihr genau unterstützen könnt. Weil dann würde ich gerne einmal den Bogen wieder zurück auf Gründerthematik schießen. Aber wie gesagt, ich finde, das ist so cool, was ihr macht. Und ihr macht das auch wirklich mit Wissen und Expertise, Know-how. Da ist jetzt nicht viel Blabla hinter. Von daher erklärt mal gerne in ein, zwei Sätzen, was ihr so konkret macht an Dienstleistungen. Weil ich glaube, das würde auch nochmal einige interessieren. Und dann nehme ich euch mal wieder zurück zu der Gründungsthematik in OWL oder in Minden-Lübbecke.
Ich glaube, da kannst du einmal dein Sales-Skript rauspacken.
Nein, Spaß.
Ja, fügen wir in den Shownotes ein.
Ja.
Was wir tun ist, wir schalten bezahlte Werbekampagnen, entweder zum Zwecke der Mitarbeitergewinnung oder zum Zwecke der Neukundengewinnung und diese dann auch über unterschiedliche Plattformen, sprich ob es jetzt Facebook, Instagram ist oder auch Google Ads. Man kann zu uns kommen, wenn man eben gerade Not am Mann hat oder an der Frau und neue Mitarbeiter braucht oder eben dafür sorgen will, dass diese bleiben.
Mhm.
Sprich, wir helfen auch bei der langfristigen Mitarbeiterbindung. Und wenn du Neukunden suchst, egal ob es im erneuerbaren Energiebereich oder etwas Ähnliches ist, kannst du auch gerne zu uns kommen. Auch da schalten wir bezahlte Werbekampagnen und sorgen dafür, dass du Leads bekommst, mit denen du tatsächlich arbeiten kannst und keine, die du dir mit 3000 anderen Interessenten teilen musst.
Ja, cool.
War das gut, Nico? Fass das?
War völlig in Ordnung.
Sales-Konzept abgehakt, passt.
Passt.
Sehr schön. Eigentlich war das eine Aufgabe, die mir Nico heimlich gestellt hatte. Ja. Das ist nicht mehr eine Chance.
Kurz mal testen.
Das bestanden. Ja, sehr cool. Ich finde es, wie gesagt, sehr interessant und ich finde es auch sehr cool, dass ihr hier in Minden-Lübbecke gegründet habt, weil ich finde, es braucht viel, viel mehr solche Freigeister, wie ihr es seid. Und ich finde es auch sehr cool, dass ihr bei mir im Podcast wart, weil bestimmt kann man den einen oder anderen damit inspirieren mit eurer Geschichte, ob es dann eine ähnliche Thematik ist oder eine ganz andere Thematik, vor allem auch in der Co-Founder-Bereich. Aber trotzdem, was ich euch einfach noch fragen will, weil ihr seid ja jetzt auch, ich sag mal, grundsätzlich seit ein, zwei Jahren so in dieser Bubble mit drinne. Was ist so, wo ihr sagt, okay, das müsste eigentlich unsere Region, vor allem vielleicht der Kreis Minden-Lübbecke, mehr fördern? Also was ist so eine Thematik, was findet ihr, könnte man oder könnte unsere Umgebung mehr für uns als junge Gründer tun? Weil das ist ja immer so mein Feld, wo ich ja hier heiß diskutiere.
Also was mir spontan einfällt, ist überhaupt einen Raum dafür zu schaffen, dass sich junge Leute, die sich für Gründung oder Ähnliches begeistern.
Weil danke.
Ich war in der Schule, Nico, das hast du ja auch am Anfang gesagt, ich hatte auch schon immer den Gedanken, mich mit irgendwas irgendwann selbstständig zu machen. Natürlich ist es sehr, sehr, sehr weit hergeholt, wenn du das sagst, du bist noch jung und du hast gar keine Ahnung und so weiter und so fort. Aber ich wurde auch dafür immer nur belächelt. So, niemand in der Schule hat gesagt, auch nicht meine Lehrer übrigens, schöne Grüße. Keiner davon hat gesagt, ja, mach das. Niemand so. Und die haben auch gar keine Anknüpfungspunkte bereitgestellt und gesagt, ja, wir kennen da auch Leute, du kannst dich gerne mal hier und da informieren.
Wurde eigentlich immer so belächelt.
Genau, es wurde belächelt. Ja, und wenn noch schlimmer sogar, manchmal wurdest du auch so, ja, ich will nicht sagen so schlecht geredet, aber deine Idee wurde einfach wieder versucht zu zerbrechen. Nee, zerbrochen zu werden, weil es einfach viel zu riskant ist und viel zu viele Punkte dagegen sprechen. Und ich habe mir immer so gedacht, ja, du sitzt nicht umsonst hier. Du hast dieses Risiko damals nicht aufgenommen und sitzt jetzt deswegen auf der anderen Seite des Puls und versuchst mich mit irgendwas voll zu laden.
Erstmal hier ein paar Lehrer fronten.
So ein paar Namen droppen.
Nein, keine Namen. Die wissen Bescheid.
Ja, krass. Wir blenden ein paar Fotos ein.
Nein, also ich würde auch sagen, so den Raum halt dafür zu schaffen. Also das ist ja ganz cool, zum Beispiel in Minden hast du ja das Coworking Space, dann hast du Herford das Denkwerk. In Bielefeld weiß ich es gerade nicht.
Founders Foundation heißt
Founders
es.
Foundation, ja. Genau.
Founders Foundation, ich weiß nicht, wart ihr immer in der Founders
Leider
Foundation?
Leider noch nie.
Nee.
Das ist nämlich das Problem, weil viele denken Founders Foundation, aber da kommst du nur rein, wenn du aktiv dich für einen für ein Programm bewirbst und dafür so genommen wirst. Das ist gar nicht so offen wie jetzt zum Beispiel in Minden.
Okay.
Ja. So, deswegen finde ich es immer so schwierig, weil ja, irgendwo, du hast ja noch Pioneers Club und sowas.
Ja.
Aber das Ding ist, wenn ich jetzt an ein 15-jähriges, 16-jähriges Mädchen, Jungen, was auch immer denke, die können doch nicht immer nach Bielefeld oder Herford fahren.
Voll.
Vor allem so, das ist auch wieder Großstädte. Und wenn wir jetzt mal konkret irgendwie über Minden-Lübbecke reden, du kommst auch nicht immer nach Minden.
Hä, dann jetzt ganz ehrlich, Nico, sag du erst dann.
Nee, also ich hätte nur so gesagt, so, da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung. Also warum nicht das Ganze vielleicht irgendwie, also ich bin da auch jetzt gar nicht so krass im Thema drin, dass ich da jetzt irgendwie sagen kann, okay, mach mal dies, mach mal das. Aber ich hätte mir damals halt auch, gut, heutzutage ist es ein bisschen anders, aber auch irgendwie gewünscht, so eine Art Netzwerk irgendwie bereitzustellen, wo dann halt einfach viele, ich nenne es jetzt mal Gleichgesinnte sind, also ich will jetzt hier nicht so sprechen, als wenn man eine Sekte gründet oder so, aber, ja, aber halt einfach, wo viele eventuell mit verschiedenen Ideen sind oder generell die Ambitionen haben, selber was zu gründen, denke ich, meine, es reicht ja auch vollkommen aus, wenn man irgendwie eine Facebook-Gruppe hat oder sowas oder auch wenn das schon ein bisschen veraltet ist, aber immer noch ganz cool ist, um eine Community halt aufzubauen, wo man sich halt einfach austauschen kann und netzwerken kann, weil Netzwerken ist halt in dem Bereich einfach mit das Wichtigste. Ja.
Mhm.
Also Networking ist key, also ja, sowas halt. Irgendwie hätte ich jetzt gesagt, was ich mir damals gewünscht hätte. Ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell sowas in die Richtung gibt. Ich glaube, da bist du mehr im Thema. Aber ich glaube, ich sehe schon eher nicht. ja.
Noch nicht, mehr Spaß.
Genau, genau. Aber ja, das sind auf jeden Fall so Themen, die ich mir damals gewünscht hätte. Ja.
Ja, ich muss sagen, ich hätte es jetzt auch so gesagt. Also ich finde, man ist, wenn man halt gründet, ihr hattet halt das Glück, ihr wart ja irgendwie zu zweit. Das heißt, man konnte sich immer gut austauschen.
Mhm.
Aber wenn du halt alleine bist und auch dein Umfeld jetzt nicht unbedingt dafür so geschaffen ist, und das ist ja bei vielen, glaube ich, so das Thema, dann bist du schon sehr einsam. Und entweder hast du das Glück, du findest halt ein Netzwerk, wo du dich wohlfühlst, zum Beispiel Start Me Up, finde ich, ist so die perfekte Area, muss man auch dazu sagen. Aber das Problem ist, du kannst ja, also wenn du jetzt hier, weiß nicht, Raumprosch, Ollendorf, Lübbecke, Espelkamp lebst, ist es halt auch nicht mal eben dahin fahren. Das sind am Ende des Tages auch 20, 25, 30 Minuten, je nachdem von wo du halt fährst. Und von daher finde ich, ist es einfach immer noch sehr schwierig, weil wir haben halt sehr viel Fläche hier in Minden-Lübbecke. Und warum nicht mehr Standpunkte halt aufbauen, sodass du irgendwie was im Altkreis hast, dass du was im neuen Kreis hast. Also ich, ne, übrigens ganz wichtig, die konkurrieren sich untereinander. Habe ich auch, wusste ich auch nie am Baum.
Ich weiß nicht mal, was der Alt- und Neukreis ist.
Müsste mich auch einmal abholen.
Also Altkreis ist so Lübbecke, Preusch, Ollendorf, Espelkamp. So diese Thematik, weil früher gab es ja, früher war ja auch Lübbecke ein eigener Kreis.
Ja, das hatte auch ein LK-Kennzeichen.
Genau.
Ja, genau. Das weiß
und deswegen, und dann kam ja der neue Zusammenschluss mit Minden-Lübbecke und das ist ja dann ein Neukreis. Also Minden, Porter, Badenhausen.
Okay.
Und die mögen sich nicht.
Ah, okay. Dann gibt's Beef.
Ja, also keinen offiziellen, aber indirekt irgendwie schon, weil zumindest war das immer so, weil Wirtschaftsförderung, ich droppe jetzt hier mal richtig die harten Infos. ich werde wahrscheinlich nie wieder eingeladen.
Schon. Ja.
Aber ja, Wirtschaftsförderung Minden, aber es ist schwierig. Also die ganzen Wirtschaftsförderer hier so haben, glaube ich, manchmal so Hindernisse, worauf sie treffen.
Okay. Ja, wir haben auch noch gar nicht so viel in dem Bereich halt gemacht, ne? Also so Thema Förderung und so sind bei uns, also wir haben noch gar nichts in dem Bereich halt genutzt so. Mhm. Deshalb sind wir da auch noch gerade so ein bisschen raus.
Und das ist das, was ich sehr schade finde, weil wenn halt eine junge Agentur sich gründet, dann kriegst du das in der Regel mit.
Mhm.
So, vielleicht nicht im ersten Monat, vielleicht auch nicht im ersten Halbjahr, aber du kriegst es früher oder später irgendwann mit.
Ja.
Und ich finde es schade, es geht gar nicht darum, dass du irgendwie besonders gefördert wirst oder, keine Ahnung, dass man dir irgendwie Geld zusteckt, darum geht es gar nicht. Aber alleine als Stadt, wenn du weißt, ey, du siehst ja alleine durch die Ummeldungen, dass hier jetzt ein Büro bezogen wird und du siehst ja das Alter, du siehst alles drum und dran, wenn du willst, warum registrierst du das nicht? Warum förderst du das nicht? So, das wird komplett abgetan, dann braucht man sich auch nicht wundern, warum die jungen Leute halt in die Großstädte gehen, weil ich sag's, wie es ist, da bist du genauso anonym wie hier.
Bist du auch, aber dazu kommt, dass es gibt einfach sehr viel Missgunst.
Ja, das natürlich. Aber ich sag mal so jetzt, als wenn du jetzt ein junger Mensch bist und du denkst darüber nach, okay, ich will, weiß ich nicht, meine eigene Agentur gründen, ich habe irgendwie ein Produkt XY irgendwie in meinem Kinderzimmer entwickelt, ich will das groß machen. So, alleine schon wegen dieser Netzwerkthematik, wie du das gerade gesagt hast, Nico, kannst du hier gar nicht bleiben, weil das nicht gefördert wird.
Ja.
So, und das ist, finde ich, was unfassbar Schades und warum sich keiner wundern braucht, warum die jungen Leute in die Großstädte gehen.
Mhm. Voll.
Oder klar, die gehen in die Großstädte, kommen zwar irgendwann wieder, aber nichtsdestotrotz, warum versuchen sie nicht von Anfang an hier zu halten? Und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei diesem Thema, ne, junge Leute finden, Azubis finden.
Ja.
Aber ja, cool. Trotzdem vielen Dank, dass ihr da ein bisschen Einblick gegeben habt. Kommen wir auch nun schon zum Abschluss der Folge. Ich glaube, wir könnten hier noch 3, 4, 5 Stunden weiter quatschen.
Bestimmt.
Was sind eure größten Learnings jetzt in diesem Jahr gewesen?
Boah, mir fällt direkt Thema Einstellung von Mitarbeitern ein, wie krass wir da selber auch selektieren müssen. Ist so ein bisschen paradox halt.
Ja.
Aber weil man ist ja selber irgendwie noch so ein bisschen jung und so vertraut er natürlich dann auch so, obwohl wir selber damit natürlich viel bei unseren Kunden mit zu tun haben, haben die ja auch natürlich ganz andere Prozesse und sind, weiß nicht, wenn wir von Kunden reden, die halt auch schon über 1000 Mitarbeiter haben, dann haben die andere Prozesse als wir, das ist ja offensichtlich.
Ja.
Aber genau, da haben wir, sag ich mal so, relativ viel Lehrgeld auf jeden Fall bezahlt. Da muss man doch dann ein bisschen mehr, besser selektieren.
Mhm.
Grundsätzlich so, ich glaube, wir hätten auch viel früher mit der Thematik Social Media starten müssen.
Definitiv.
Also im Sinne eigenen Content zu erstellen, organisch selber viel mehr zu machen, weil das erleichtert den Vertrieb so ein bisschen.
Ja.
So an sich, klar, ja, wie schon erwähnt, so gewisse Prozesse vielleicht schneller zu automatisieren, aber das kommt alles mit der Zeit. Also, aber das waren so auf jeden Fall bis jetzt so die größten Learnings, hätte ich jetzt gesagt, also abgesehen jetzt von irgendwelchen Buchhaltungs- und Steuerthematiken, mit denen man einfach ja gezwungenermaßen konfrontiert wird und wo man auf jeden Fall viel Learnings macht, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, aber das sind so spontan jetzt gerade so die Dinge, die mir auf jeden Fall einfallen.
Mhm. Ich glaube, so Konsistenz, dass, also ich glaube, jeder hat das, dass er manchmal keinen Bock hat.
Mhm.
Manchmal keinen Bock hat, so lange da zu bleiben oder was weiß ich was. Oder du bist einfach krank, aber du musst es machen, aber du hast keine Lust, weil du krank bist und so weiter und so fort. Es ist im Prinzip, also am Ende ist es auf gut Deutsch gesagt scheißegal. Hauptsache, du machst deinen Stuff jeden Tag und das addiert sich zum Ende hin.
Mhm.
Das merkst du auch.
Ja, Consistency auf jeden Fall, 100%ig. Ja. Weil, also ich glaube, viele, die halt so anfangen zu gründen, denken halt auch, okay, ey, ja, so in 1, 2 Monaten, dann mache ich meinen 6-stelligen Betrag im Monat und das läuft so. Ja, vielleicht klappt es bei manchen, who knows, aber das einfach mal so ein, zwei Jahre mal wirklich so konstant was durchziehen und einfach mal gucken, wie dann so die Reise ist. Man ist halt noch jung, so try and error. So,
ja.
Du kannst, weiß nicht, wenn jetzt alles scheitert, so ja, so ganz blöd gesprochen, fuck it, so man ist Mitte 20, ich kann immer noch alles andere machen, so weißt du, also ich denke, es ist halt auch wieder so dieses Thema, sich nicht zu ernst nehmen, sondern halt auch einfach machen, nicht zu verkopft daran gehen, weil das hält einen voll zurück, gerade so das hat mir nämlich mal dieser Satz ist mir so bei meinem Mentor voll im Kopf geblieben, gerade wenn du so anfängst zu gründen oder irgendwas machst, du machst immer erst die Dinge, die halt cool sind, die dir halt gefallen. Also jetzt, um ein Beispiel zu geben, keine Ahnung, man fängt an, ein Logo zu designen, die Visitenkarten zu designen, so alles, was halt Spaß macht. Aber so, wenn es dann um so Sachen geht wie Thema Sales, ey, ich rufe mal ein Unternehmen kalt an und muss mal dafür sorgen, Umsatz zu machen, da scheitert es dann halt.
Ja.
Weißt du, also das ist immer so ein bisschen so diese Sache, wo ich halt auch voll viel Learnings draus gemacht habe, einfach mal auch Sachen zu machen, die halt voll aus meiner Komfortzone rausgehen oder die halt unangenehm sind. Oder sich zum Beispiel auch mal vor eine Kamera platzieren und anfangen, Videos zu machen, wo man halt erst so denkt, boah, das findet mein Umfeld bestimmt voll cringe. Mhm. Ja, wen juckt's?
Dein Umfeld bringt dir nicht dein Brot.
Ja, so, ich glaube, das hat euer Mitarbeiter letztens mal zu uns gesagt. Shoutout an ihn.
Das stimmt.
Ja. Irgendwie, was hat er gesagt? Es ist nur cringe, solange man nicht damit erfolgreich ist.
Ja, ja, genau.
Ja, sowas,
genau,
ne?
Genau,
ist eigentlich ein ganz cooler Satz gewesen, weil sobald es funktioniert, wollen halt alle wissen, wie du es machst. Und
nachmachen.
Genau. Und Das waren auf jeden Fall so Learnings, wo man selber so persönlich sich auch extrem weiterentwickelt, ne? Und auch irgendwo ein bisschen selbstbewusster wird, weil so, weiß nicht, ja, einfach machen. Also so das, ich war früher auch viel zu verkopft da drin, so im Thema Sales, obwohl es halt voll egal ist. So, welches Unternehmen erinnert sich noch vorgestern wahrscheinlich daran, dass ich vielleicht da mal angerufen habe, was ich jetzt nicht mehr so oft mache, aber weil es unsere Mitarbeiter jetzt auch machen oder Emil halt mehr in dem Thema ist, aber ja, so, das war halt früher so, boah, man macht sich voll Gedanken, was sage ich jetzt, was passiert, wenn das passiert, also man macht sich voll die Gedanken, obwohl das so irrelevant ist und so klein eigentlich ist.
Und am Ende passiert halt nichts.
Am Ende passiert gar nichts, selbst wenn du einfach auflegst und ja, der erinnert sich morgen eh nicht mehr an dich, weil er selber viel zu verkopft in anderen Dingen ist, weißt du?
Ist auch so.
Also das sind auf jeden Fall so persönliche Learnings, die halt einfach cool sind, wo man persönlich einfach sich voll weiterentwickelt, ne? Ja.
Genau. Ja. Sehr cool. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr so viele Insights geteilt habt.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, also, danke schön. Hat
uns sehr gefreut.
Ja. Ja. Ich habe mich auch gefreut. Und letzte Sache, wenn jetzt Leute euch verfolgen möchten, wo finden sie euch? Auf welchen Kanälen? Wo kann man euch folgen?
Also,
haut mal alles raus.
Ich glaube, das wird nicht auf LinkedIn veröffentlicht, aber auf LinkedIn findet man uns auch. Mhm. Auf Insta, auf TikTok, auf YouTube Shorts, glaube ich, auch. Ja. Sonst noch irgendwo?
Nee. Webseite, aber ach ja, so, gut. Ja, also Google, ja klar.
Und bei uns im Büro natürlich in Minden.
Gerne, seid immer alle herzlich eingeladen auf einen Kaffee.
Ja.
Ja.
Wollt ihr vielleicht noch die Namen sagen, damit ich euch finden?
Ach so.
Also ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes, aber...
True, sollte man machen.
Lika-Consulting ist es auf Instagram, Lika-Consulting ist es auf TikTok und ich glaube Lika-Consulting ist es auch auf YouTube.
Genau.
Und
eure
bei
privaten
LinkedIn.
Profile?
In Sales oder... Ja, also Instagram ist bei mir halt eigentlich relativ privat. Also da habe ich jetzt gerade noch nicht so viel veröffentlicht, bin ich ehrlich. Vielleicht ist das zukünftig mal in Planung, da ein bisschen so ins Thema Personal Brand halt reinzugehen. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Also LinkedIn privat auf jeden Fall. Da haben wir unsere Accounts, wo wir auf LinkedIn eigentlich wöchentlich auf jeden Fall immer einen Beitrag posten. Da ist auch wahrscheinlich interessanter jetzt im Bereich Unternehmertum oder für Unternehmen, die sich dafür interessieren, da mal vorbeizuschauen, anstatt bei meinem privaten Instagram-Account.
Ich hau es in die Shownotes, ja, Leute. Genau. Wenn euch da irgendwas interessiert, werdet ihr es da finden.
Ja.
Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Wir werden bestimmt mal vielleicht nächstes Jahr nochmal schnacken, was sich in einem Jahr dann wieder geändert hat.
Bestimmt.
Und ansonsten sehr gerne. Wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden von mir im Kopf auf jeden Fall das noch weiter verfolgen. Und dann sage ich jetzt Klappe zu, Affe tot. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.